Denn die beleuchteten Brüder, das heißt Benny und Tim. Hallo Benny.
Hallo Tim.
Sind zurück zu einer neuen tollen Folge, die sich gewaschen haben wird am Ende dieses Podcasts. Wir werden die Folge irgendwann waschen, offensichtlich, während wir sie aufnehmen. Herzlich willkommen in zwei verschiedenen Wohnungen, in denen wir uns gerade befinden. Wir sind zum ersten Mal seit Jahren, kann man sagen, wieder remote unterwegs.
Unterwegs. Eigentlich sind wir nicht unterwegs, aber wir sind remote. Und
genau, das wir wollten beide nicht unterwegs sein und deswegen sind wir remote.
Ja, genau. Und wir haben eine kleine, leichte Mini-Verzögerung, deswegen fallen wir uns vielleicht manchmal wieder mehr ins Wort. Ich habe gerade heute mit meinem Sohn darüber gesprochen, warum man immer bei so Funkgeräten dieses Over, Roger, Over and Out und so weiter sagt. Mhm. Und ich habe ihm das damit erklärt, dass er das ja von den Walkie-Talkies kennt, wie das nervt, weil es eine kleine Verzögerung gibt. So habe ich mir das überlegt, dass man reinspricht und wenn dann die andere Person gleichzeitig oder antwortet, aber man noch nicht fertig ist, weil es diese leichte Verzögerung gibt, dann spricht man übereinander und das überlappt sich und das ist scheiße.
Nee, das ist nicht der
Grund, da habe ich ihm das falsch erklärt.
Ich glaube, du hast es ihm falsch erklärt, weil man ja gar nicht übereinander sprechen kann. Man hört ja den anderen nicht, während man selber reinspricht.
Genau, ja, aber das ist ja das Problem.
Ja, genau, aber ja, deswegen okay. Muss man ja wissen, ab wann man den Knopf wieder selber drücken kann.
Also ich habe es ihm halb falsch erklärt, du hast völlig recht. Natürlich ist es genau das Problem mit den Knöpfen bei den Walkie-Talkies, man kennt es. Und deswegen ist es so wichtig zu signalisieren, wann die andere Person dran ist. Deswegen möchte ich, dass wir heute den ganzen Podcast, immer wenn wir fertig sind, over sagen.
Vielleicht könnte man das auch in seine Alltagssprache versuchen zu integrieren.
Ja, dann würde man sich nicht so oft gegenseitig ins Wort fallen.
Es gibt doch bestimmt irgendeine Star Trek-Rasse, die so spricht.
Nee.
Ach, es ist schön, dir ins Gesicht zu gucken. Wie geht's dir denn?
Meine Augen jucken höllisch, als hättest du mir, habe ich gerade schon gesagt, Gold ins Gesicht geschmiert. Ich weiß nicht warum. Vielleicht habe ich hier gerade ein bisschen aufgeräumt, vielleicht habe ich zu viel Staub angefasst. Sonst geht's mir ganz gut. Das ist schwierig, das jetzt einzubauen. Darüber hätten wir eben noch vor dem Podcast reden sollen. Ich möchte jetzt Tennis spielen.
Das macht mich jetzt neugierig. Lieber ja, das ist schön. Das hast du, habe ich schon mitbekommen, aber erzähl's doch für unsere Zuhörenden da draußen nochmal. Das ist eine spektakuläre Wendung in deinem Lebensprozess.
Genau. Ich habe ja schon gespürt, dass sich mein Leben ändern wird. Das wird das Jahrzehnt des Tennis.
Ja, die fünfte Dekade ist die Tennis-Dekade.
Ich habe als Kind Tennis gespielt, so wie du auch. Du als Jugendlicher eher. Und dann habe ich das aufgehört, weil ich Wettbewerb nicht mochte. Ich mochte nicht gewinnen, ich mochte nicht verlieren. Das hat mir alles Unbehagen bereitet. Und jetzt war ich einfach mal so aus Spaß, weil meine Kinder sich so dafür interessieren, waren wir zu viert einfach mal so eine Probestunde ein paar Bälle bolzen auf dem Platz. Und dann stand ich da und es hat sich einfach richtig angefühlt. Also wirklich, es war so dieser Ball und der Schläger in der Hand und das Spiel und die Bewegung. Ich habe gedacht, hier gehöre ich hin. Das ist mein Ort, der Tennisplatz. Und du weißt ja und ihr alle wisst von diesem Podcast, wie begeistert ich in diesem Sport bin, obwohl man so viele Vorbehalte dagegen haben kann aufgrund des ganzen Drumherums und des Snobby-Tums und allem so, was dazugehört. Aber es bockt einfach und es ist hier um die Ecke und ich kann hinfahren und da sind immer noch drei Leute im Verein, die seit meiner Kindheit da sind und die ich von früher kenne aus unserer gemeinsamen Schule. Und das ist doch irgendwie cool.
Ja, auf jeden Fall. Und du wolltest doch sowieso mehr Aktivität in deinen Alltag einlassen.
Ja, genau. Über
das Fahrradfahren hinaus.
Und am kommenden Dienstag werde ich zum ersten Mal richtig auf dem Platz stehen. Und mal gucken, wie das so geht. Und dann werde ich eintreten. Und dann werde ich vielleicht in irgendwie so einer Trainingsstunde oder so einmal die Woche erstmal mitmachen.
Ja, cool. Machst du dann auch so Überkopfangaben und stöhnst dabei?
Tatsächlich habe ich in so jungen Jahren aufgehört, dass ich den Aufschlag von oben nie gelernt habe. Ja. Denn wenn man so ein kleiner Wicht ist, dann kommt man ja nicht so wirklich so hoch, dass man den ordentlich übers Netz kriegt. Deswegen spielt man den Aufschlag von unten. Und später habe ich noch so ganz punktuell mal so 2-3 Mal, weiß nicht, mit meiner Tante oder so in irgendwelchen Gelegenheiten Tennis gespielt und festgestellt, dass ich den Aufschlag von oben nicht kann. Das wird also meine erste Herausforderung, den zu beherrschen.
Ich glaube, ich möchte auch mal mit dir spielen.
Ja, ich darf 5-mal im Jahr eine Person mitnehmen, einfach so.
Das wäre ich gerne einmal. Dips, Shotgun.
Dips, Shotgun auf einmal mitspielen.
auf einmal die Person sein. Ich möchte auch gerne mal die Person sein. Kommender Dienstag, das ist heute in 6 Tagen, denn heute ist der 9. Juli, Mittwoch, 19.08 Uhr. Wir haben hier ein bisschen mit technische Probleme, kann man das so nennen?
Nein.
Technische Verzögerung, sagen, so kann man es vielleicht sagen, zu Beginn gehabt. Aber jetzt sind wir da und frisch. Und ich bin guter Dinge, dass das eine besondere Folge wird. Und du?
Du hast gerade Kontext geschaffen. Wir wollten heute über Kontext reden.
Mhm.
Du wolltest eine Brücke bauen zu Blond und all den anderen Dingen, die dich so beschäftigen. Zu
Blond und Star Wars.
Ja. Eine einzelne Brücke zu beiden, oder sind das zwei verschiedene Brücken? Oder sind die Brücken, ist das eine Brücke zwischen Blond und Star Wars?
Diese beiden bauen gemeinsam eine Brücke zum Thema, Kontext. Wie wichtig ist der Kontext?
Okay, es sind zwei verschiedene Beispiele, anhand derer man erkennen kann, wie wichtig Kontext ist.
Ja, so könnte man es auch sagen. Aber bevor wir das Versprechen einlösen von der letzten Folge, möchte ich dir einmal die Rückmeldung geben, dass es neulich die Situation gab, wo ich dich als einen meiner Top 3 Lieblingscomedians bezeichnet habe. Wie findest du das?
Das gefällt mir sehr, 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 sehr gut. So wurde ich noch nie bezeichnet.
Dachte ich mir.
Mir ist Humor sehr wichtig, wirklich, bei mir und bei anderen. Ich erregel vieles über Humor. Mein berufliches wie privates Leben wird von Humor geregelt. Und das ist schön, wenn man hört von einem Menschen, der einen gut kennt und der einem wichtig ist, dass man gut darin ist.
Ja.
In Humor.
Hat auch ein bisschen damit zu tun, dass die Konkurrenz schwach ist. Es gibt nicht so viele gute deutsche Comedians.
Ach so, Top 3 deutsche Comedians.
Ja, es ging um deutsche Comedians.
Ja, na gut.
International schaffst du es bei mir nicht in die Top 3.
Das bedeutet nichts. Top 3 deutsche Comedians. Da bist du auch mit dabei.
Aber nicht in meiner eigenen Liste. Also irgendwo hört es mit der Selbstliebe dann auch auf.
Okay, und wo im Podcast erlebst du mich als Comedian? Und auch sonst manchmal.
Und auch sonst.
Mhm. Naja, aber sonst ist das ja einfach halt mein Humor. Das ist ja hier der einzige Ort, an dem ich das irgendwie offiziell auftretend sozusagen mache. Sonst würde man ja nicht von einem Comedian sprechen, weil man einen lustigen Typen kennt.
Dazu passt auch, dass ich ebenfalls auf Nachfrage, ich weiß gar nicht mehr, wie da der Kontext genau war, ist in dem Fall aber nicht so wichtig wie später bei dem Brückenbeispiel, mit wem ich mehr zusammen lache, mit dir oder meiner Frau.
Ja.
Und dann habe ich kurz nachgedacht und festgestellt, also in der reinen Menge sicherlich mit meiner Frau, weil wir einfach viel mehr Zeit miteinander verbringen. Aber
prozentual.
Prozentual auf jeden Fall mit dir und da habe ich so festgestellt, du, anders als meine Frau, hast auch so einen dauerhaften, also auch durch die Art und Weise, wie wir unsere Zeit verbringen,
eben,
Klammer auf Podcast, Klammer zu, vielmehr das Bedürfnis und Ziel, mich auch zum Lachen zu bringen, als man das so im Alltagsgespräch natürlich hat.
Man könnte sagen, dass wir uns zum Lachen treffen.
Gefällt mir gut. Ja, das ist schön, weil das ist wahr und trotzdem romantisch auch ein bisschen.
Ja.
Wir treffen uns zum Lachen.
Das stimmt. Das ist unser neuer Claim.
Ja.
Die leuchtenden Brüder, wir treffen uns zum Lachen.
Seid eingeladen, uns dabei zuzuhören.
Ja, das ist eine höhere Dichte. Mir ist aber auch mal aufgefallen, also das ist ja klar, mit seiner Partnerin, seinem Partner verbringt man ja auch ganz viel andere Zeit, die einfach wirklich auch nicht komisch ist. So. Also sehr viel Zeit auch schweigend oder mit ernsten Dingen oder mit organisatorischem.
Ja, einfach
aber sachlich. Mir ist auch aufgefallen, dass ich mit unterschiedlichen Leuten sehr unterschiedliche Bereiche meines Humors pflege und auslebe.
Ja, das haben wir aber schon mal gehabt. Da haben wir von den unterschiedlichen Humorfarben gesprochen.
Genau.
Ja. Schon viele Jahre her. Aber ja.
Und was war der Kontext, in dem du, also wie, habt ihr über den Podcast gesprochen und dass jetzt der lustig ist? Oder habt ihr über Comedians gesprochen und du hast überlegt, wen du lustig findest? Oder?
Das waren ja zwei unterschiedliche Fragen. Also bei, wo ich dich als Comedian bezeichnet habe, war die plumpe Frage dahinter, Lieblingscomedians.
Ah, okay.
Deutsche Lieblingscomedians.
Und wer war da noch dabei?
Hazel Brugger.
Ja.
Und weiß ich gar nicht mehr. Das war, fiel mir auf jeden Fall so, sehr schwer,
noch eine dritte Person zu benennen.
Ja, also ich habe gesagt, wer auf jeden Fall mit dabei sein könnte, wäre Thorsten Sträter. Ach doch, ich weiß es, Kurt Krömer habe ich natürlich gesagt.
Ja.
Kurt Krömer, Hesebrugger und Benny. Das ist die drei Heiligkeit der deutschen Comedy-Szene.
Kurt Krömer habe ich gerade in dem fünften Bibi und Tina-Film von Detlef Buck erlebt.
Als Bösewicht.
Ja, er ist nicht wirklich der Bösewicht.
Hat er an irgendeiner Stelle Frauenklamotten an?
Ja.
Ja, ich glaube, von dem Dreh erzählt er öfter mal in seinem Podcast Feelings.
Ja, er spielt einen Missverstanden oder er möchte gerne für seine Schauspielkunst anerkannt werden.
Mhm.
Weil er in seiner Kindheit auf der Schulbühne gemobbt wurde von Graf Falco, von Falkenstein. Und seitdem will er sich an ihm rächen. Aber eigentlich ist Graf Falco der Antagonist in der ganzen Geschichte.
Okay, aber dann ist er ja gar nicht böse.
Naja, er macht schon echt böse, ein bisschen böse Sachen. Er bringt Graf Falco um seinen gesamten Besitz und gibt sich als rechtmäßiger Graf Falco sozusagen aus.
Ein bisschen
schmeißt ihn raus und ist ja aber nur für sich selbst. Naja, und dann verschenkt es, stimmt. Er verschenkt dann all die Sachen an irgendwelche Kinder und so. Er will die gar nicht selber haben. Ja, er ist auch so ein bisschen so eine anti-bourgeoise Kiste dabei. Und man merkt, dass Kurt Krömer auch richtig Bock auf dieses Ding hat und sich das hier reinbegibt, ja.
Ja, guter Typ.
Guter Typ, ja.
Ich mag den sehr.
Sehr aufrichtiger, war ein wahrhaftiger Typ. Mit wem habe ich das gerade besprochen? Unterschied zwischen Wahrhaftigkeit und Authentizität.
Nicht mit mir.
War glaube ich, mit meiner Frau.
Und Authentizität.
Also sie hat über eine Person gesprochen und hat sie als sehr wahrhaftig beschrieben. Und dann haben wir gemeinsam überlegt, was da dran ist, wenn man jemanden als wahrhaftig beschreibt. Und sind irgendwie dazu gekommen, dass Authentizität das Verhältnis zwischen einem selbst und außen ist. Und Wahrhaftigkeit das Verhältnis zwischen einem selbst und einem selbst. Also so nach innen gerichtet, dass man mit sich selber steht.
Ja, und authentisch ist das, wie man nach außen wirkt und wahrgenommen wird. Und wie viel von seinem Inneren man quasi ungefiltert nach außen lässt, ohne jetzt, also ja, ich glaube, es ist klar, was ich sagen will.
Mhm. Authentizität ist auch geläufig, aber Wahrhaftigkeit wird seltener benutzt.
Ja.
Und sie hat sie war sehr beeindruckt von einer Person, die so, wo man das Gefühl hat, die ist so doll mit sich klar und in ehrlich mit sich selber. Naja.
Aber kann man das vielleicht, also geht das vielleicht nur zusammen? Also, dass
kann man authentisch sein, ohne wahrhaftig zu sein, ne?
Ja, und umgekehrt auch. Also, man kann, glaube ich, wahrhaftig sein, ohne authentisch zu sein, aber dann kriegt es halt niemand mit. Dann ist man es wirklich nur für sich selbst.
Das stimmt. Es ist keine perfekte Definition, aber irgendwie schwingt das so damit. Eine wahrhaftige Person.
Doch, kann ich was mit anfangen. Ganz gut. Und dann möchte ich noch, ein paar aktuelle Sachen auch nochmal hier abräumen, bevor wir in den Deep Talks-Teil abdriften.
Ja, und zwar America Party.
America Party. Ja, Elon Musk hat gerade verkündet, Steve Bannon ist in den Epstein-Files. Die Epstein-Files gibt es oder gibt es nicht? Donald Trump ärgert sich darüber, danach gefragt zu werden, weil wie kann man das machen, wenn gerade in Texas Menschen sterben? Das ist ja eine absolute Unverschämtheit.
Und zwar sterben sie, weil die Vorgängerregierung alles gekürzt hat und schlechten Katastrophenmanagement vorbereitet hat.
Ja.
Der Typ, ey.
Ja, aber über den Typen und den anderen Typen möchte ich irgendwie nicht reden. Ich möchte viel lieber darüber reden, dass der Waits erschossen wurde.
Ja.
Das wirst du mitbekommen haben.
In einem See in Bayern.
Ja.
Und von einem Polizisten.
Ich glaube, das wurde hinlänglich jetzt überall schon thematisiert. Also ich habe schon bestimmt 3 Podcasts mitbekommen, wo das irgendwie besprochen wurde. Deswegen setze ich jetzt einfach mal voraus, dass die Geschichte bekannt ist. Vielleicht das Detail nicht. Das Erschießen hat ihn nicht schlussendlich getötet, habe ich neulich nochmal gelesen. Sondern er war nur benommen. Und dann konnte er besser gefangen werden. Und dann haben die Angler ihn dahin gerafft.
Hingerichtet. Wie so ein Mob auf ihn geschlagen. Genau. Weil er sich alle angeknabbert hat. 5 Menschen hat er gebissen, der Welt. Ja.
Richtig, der Welt hat fünf Menschen gebissen und musste umgebracht werden.
Ein
und
ganz gegessen. Typisch deutsches Sommerthema. Ein Sommerthema genau, in Deutschland. Er wurde gegessen.
Er wurde gegessen, ja. Und ich glaube, die Bild hat sogar ein Interview mit irgendwelchen Leuten geführt, die von dem Wels gegessen haben. Also es ist wirklich eine Riesenstory gewesen.
Ich möchte mehr solche Geschichten lesen. Das sind die Nachrichten, die ich möchte in Deutschland.
Ja, aber ich glaube, wir hatten das neulich bei einer anderen Thematik auch schon mal, dass man das Gefühl hat, das ist eine Sommerloch-Geschichte in einem Sommer ohne Sommerloch, weil ja nun genug echte Dinge passieren, aber dass man sich schon fragt, was das soll.
Es ist gut, dass immer noch Platz für den Wels war.
Ja, der Wels hat, der ist ja auch groß, irgendwie 3 Meter lang oder so. Und der Postillon hat den Wels zum Anlass genommen, wirklich einen guten Streak von 4 Nachrichten nacheinander zu produzieren, die alle fantastisch sind. Die erste ist, nach wiederholten Angriffen auf Badegäste, AfD fragt nach Vornamen von Welsen. Fand ich sehr, sehr schön. Dann, nach erneuten Angriffen im Brombachsee, Merz bestellt Botschafter von Wales ein. Ja, bisschen schräger Wortwitz. Dann Wagenknecht sicher, Wales-Angriffe nur logische Folge der NATO-Osterweiterung. Und als letztes, ich werde das in 3 Tagen beenden, Zitat, Trump will mit Wales im Brombachsee telefonieren. Die fand ich alle gut.
Ich habe auch noch einen. Nach dem Achtelfinaleinzug des FC Bayern in der Club-WM, der unsäglichen Club-WM, also als Musiala noch intakt war, da haben sie gewonnen, aber irgendwie scheiße gespielt oder irgendwie war, weiß ich nicht, irgendwas war und Sané hat irgendwie ordentlich verzogen. Sané hatte eine Chance ganz frei vorm Tor und hat ein völlig unmöglich nicht reinzumachen, das Ding nicht reingemacht. Und da war, habe ich bei 11 Freunde gelesen, hätte Sané geschossen, wäre der Wels noch am Leben. Das ist auch die Art von Verknüpfung von Sachen in der Welt, die ich gerne mag.
Ja, dafür sind solche Sommerloch-Geschichten auf jeden Fall gut. Wirklich, ja. Aber wo du gerade Musiala sagst, ne, da ist mir nochmal aufgefallen, dass ich bin wirklich nicht empfindlich und zimperlich, wenn es darum geht, mir Dinge anzugucken. Ein bisschen berufsbedingt, Blut und auch echte Autopsien und sowas. Stört mich alles nicht. Kriege ich alles gut weggeknust. Aber wenn man sieht, wie Knochen brechen, ne?
Ja.
Das kann ich gar nicht gut sehen. Und ich kann auch nicht gut sehen Verletzungen, von denen ich weiß, dass sie später zu Kreuzbandrissen führen.
Ja.
Oder zumindest oder andere Knieverletzungen, die dann vielleicht doch nicht ganz so schlimm sind wie auch bei Julia Gwynne, der Kapitän in der deutschen Nationalmannschaft im ersten Spiel der Europameisterschaft. Das hat man gleich gesehen, wie sie da mit dem Knie im Rasen hängen geblieben ist. Das ist nicht gut und das konnte ich mir nicht angucken. Und das haben die so oft wiederholt. Und bei Musiala haben sie ja sogar thematisiert, dass sie es nicht nochmal wiederholen während des Spiels aus Pietätsgründen. Mhm. Weil das schon nicht geil aussah oder aussieht, auch wenn da der Fuß eine andere Richtung zeigt als der Unterschenkel.
Ah.
Und die Tagesschau hat zum Beispiel bei Instagram einfach ein Bild davon auf die Schlagzeile gemacht, wie der Fuß in einem unnatürlichen Winkel vom Rest des Unterschenkels absteht. Und ich finde das nicht cool.
Nee, finde ich auch nicht cool. Ich erinnere mich an Michael Stich, der schrecklich umgeknickt ist auf dem Tennisplatz. Ja. Alexander Zverev, der im Halbfinale der French Open 22 schrecklich umgeknickt ist. Du hörst dann auch, wenn die Bänder reißen. Es ist einfach, ich kann es auch nicht sehen. Ich habe mir die Videos weder bei Gwynne noch bei Musiala angeguckt.
Also Gwynne ist schon deutlich harmloser, weniger explizit, aber auch schon echt übel. Also man kann richtig sich reinfühlen, wie das wehtun muss, auch ohne jemals selber einen Bänderriss gehabt zu haben, in meinem Fall. Aber weißt du noch, kennst du das noch von TV Total, dieses Video vom Armdrücken?
Oh Gott, da habe ich neulich drüber geredet. Ich habe neulich war irgendwo eine Szene, wo Arm gedrückt wurde im Film. Und ich habe genau da gesagt, seit TV Total kann ich kein Armdrücken mehr sehen. Und ich kann auch keins mehr eigentlich machen.
Ja,
weil ich davor solche Angst habe. Das ist so ekelhaft. Da bricht einfach der Unterarm.
Einer verliert deutlich, würde ich sagen.
Einer verliert. Aber er hat bis zum Schluss Kraft aufgewendet. Die sind halt so im Lock. Ne? Die sind einfach beide genau in der Mitte und dann Schlinge.
Ja, und der eine lehnt sich dann einmal so richtig rein, was eigentlich gegen die Regeln ist, würde ich mal sagen. Und dann,
zu Recht, offenbar.
Ja, genau. Lehnt er sich ein bisschen zu doll rein und dann macht die Knochenstruktur nicht mehr mit. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Ja, das wollte ich auch noch mal kurz thematisieren.
Das fand mit der Tagesschau, was du sagst, das erinnert mich an den 11. September 2001, wo den ganzen Tag natürlich Nachrichtenberichterstattungen über die Anschläge des auf das World Trade Center waren. Und während der Nachrichtensprecher gesprochen hat, sah man hinter ihm immer so einen Loop von so einem zweisekündigen Video, wo das Flugzeug in den Turm fliegt. Nein. Und immer wieder, wo ich auch damals schon dachte, das ist irgendwie nicht okay.
Nee.
Anstatt einfach ein Bild von den brennenden Türmen zu nehmen, oder weiß ich nicht. Naja.
Ja, auf jeden Fall kein 2-Sekunden-Loop von dem Moment, wo tausend Menschen auf einmal sterben.
Ja, ne? Also, naja.
Medien. Ja, Tausende werden es da noch nicht gewesen sein, aber ja, das macht man nicht. Medien, genau. Und dann noch letzte kleine Geschichte. Ich habe gestern, ja, ich glaube, es war gestern, doppelt so lange gearbeitet, wie ich geschlafen habe. Oder halb so lange geschlafen, wie ich daraufhin okay. danach gearbeitet habe.
4,5 und 9?
Nee, 3,45 und naja, 7,5 oder so.
Dann ist es aber, also dann hast du einfach kacke wenig geschlafen, aber.
Super kacke wenig geschlafen, ja.
Ja. Das ist eigentlich die Nachricht. Du hast halt normal gearbeitet.
Ich habe normal gearbeitet, aber sehr wenig geschlafen und ich war gestern in einem Zustand, in einem psychischen Zustand am Abend, der war, also Gordon meckert hier rum. Ich weiß nicht, ob man das hört. Er möchte Aufmerksamkeit und oder was zu essen. Er kriegt jetzt beides nicht. Ich hoffe, das stört nicht zu sehr. Wenn wir gestern einen Podcast aufgenommen hätten, das wäre eine besondere Folge geworden. Meine Güte. Ich stand irgendwann neben mir und ich war wie auf Droge.
Ja.
Das war witzig.
Ach, müde kommt doof.
Ja. Ja, aber ich war, ja. Ist egal. Man muss dabei gewesen sein. Das ist die News. Nun, Dan, hast du
News? Warum hast du so wenig geschlafen?
Ich konnte schlecht einschlafen.
Oh.
Also ich bin erst kurz nach 10 war ich im Bett und eingeschlafen bin ich um 14:45 oder so.
Das ist aber gar nicht normal für dich.
Nee, sehr ungewöhnlich.
Was ist los mit dir?
Ich kann dir keinen Grund nennen.
Okay, schade.
Alter, hörst du die Katze?
Aber in der nächsten Nacht hast du normal geschlafen, ich höre sie gar nicht.
Gar nicht, okay.
Niemand hört sie.
Ja, ich fürchte doch, dass man das auf meinem Mikro bei der Aufnahme doch hört. Ja, die nächste Nacht habe ich 7,5.
Immerhin.
Von gestern auf heute.
Ich mache immer wieder den Fehler abends, dass ich zu spät einschlafe, später als ich will und sollte. Gibt's noch was von dir, du großer Fußballfan, zur Frauenfußball-EM in der Schweiz zu sagen? Es ist ein schönes Turnier, guckst du viel?
Ja, ich gucke viel und es ist ein schönes Turnier. Und die deutsche Nationalmannschaft hat in beiden Spielen ihr Klischee bestätigt. Eine Halbzeit schlecht, die erste in der Regel, zweite Halbzeit gut.
Ja.
Bisher reicht's.
Bisher reicht's. Ja, Top-Favorit scheint Spanien zu sein, von dem, was ich lese.
Ist so. Ja,
ist okay. Da können die einfach kicken, ne, in dem Land.
Ja. Das
war früher nicht so. Jahrzehntelang Spanien so bestenfalls Viertelfinale mal, eigentlich eher Achtelfinale, wenn überhaupt qualifiziert. Das sage ich jetzt einfach so, ohne wirklich
großes Wissen zu überprüft zu haben. Und du redest jetzt primär vom Männerfußball, nehme ich jetzt auch
an. Der Frauenfußball gab es damals noch nicht.
Von welchem Zeitraum reden wir denn hier?
90er Jahre.
Da gab es schon Frauenfußball.
Ja, aber nicht so, dass das irgendjemand bemerkt hätte.
Das ist ja so geil. Rekord-Europameisterin ist Deutschland. Und zwar mit sage und schreibe 8 Siegen. 8-mal Europameisterin geworden.
Ja.
Platz 2, also die zweitmeisten, ist, ich glaube, Norwegen mit 2.
Ja.
Also Deutschland war sehr, 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 sehr lange einfach.
Ja, damals, als die anderen alle noch nicht mitgespielt haben. In den 90ern. Da sind die immer auf den Platz gegangen und haben gesagt, so. Will irgendjemand? Und dann kam keiner.
Ja. Und dann wurde das Spiel 3-0 für die deutschen Frauen gewertet.
Genau.
Und so haben sie es geschafft.
Es gab doch mal diese schöne Werbung, wo sie so die verglichen haben, die Männer und die Frauentitel. wo sie, das war so eine, weiß ich, schon ein bisschen länger her, da haben sie gesagt, so, ist ja schön, dass ihr versucht, euren vierten zu holen, aber wir haben übrigens so ein, dafür reichen unsere Finger gar nicht, irgendwie so war das.
Ja, ja. Naheliegend, aber jetzt ist die Katze direkt vor dem Mikrofon.
Jetzt wird die Katze rübergehoben.
Und weggeschleudert.
Nein, sie, du hast sie.
Sie bleibt hier, wie Klamotten weggeworfen. Okay, möchtest du was über Kontext lernen? Oder hast du noch so kleinere Dinge?
Ja, ich habe noch kleinere Dinge. Entschuldigung, das dauert eine halbe Sekunde. Denn ich war fleißig und habe sie mir notiert, die wichtigen Dinge. Sehr, sehr wichtig, ne? Sehr wichtig. Callback, das muss ja immer gemacht.
Die sind immer sehr wichtig, ja.
Kleidung! Es ging um Kleidung. Wir haben lange über Kleidung gesprochen und da wollte ich nämlich in der Folge noch was sagen, was ich da nicht gesagt habe. Ich habe gesagt, du hast dann irgendwie sowas gesagt wie, es gibt doch richtig viele Leute, die sich so gar nicht bewusst kleiden. Mhm. Als ich gesagt habe, man kann sich nicht, man drückt immer was aus. Und natürlich hätte ich da auch sagen können, das interessiert mich jetzt aber gerade nicht. Auch wenn man sich nicht bewusst kleidet, drückt man damit was aus. Man ist halt, macht dadurch sichtbar, dass man sich darum nicht schert. Aber
man kann nicht kommunizieren.
Ja, genau so. Nur, ja, man kann sich nicht anziehen, außer man tut es und wird verhaftet. Aber ich hatte einen ähnlichen Gedanken wie du, nämlich wenn ich wirklich mal innehalte und gucke, weil ich, wie gesagt, mit T-Shirt und Jeans immer das Gefühl habe, irgendwie ist das zu wenig, was ich tue. Wenn man wirklich mal bewusst sich alle Leute anguckt auf so einem Marktplatz oder in der U-Bahn oder so, wie die sich anziehen, dann sind wirklich, wie du sagst, die allermeisten Leute nicht cooler oder interessanter oder besser gekleidet als man selber. Es ist wirklich erstaunlich dafür, wie wichtig Mode ist, wie viel übers Aussehen geht, wie viel das mit Werbung und Vorbildern und was weiß ich, Attraktivität und so zu tun hat. Wenn man mal genau hinschaut, natürlich fallen einem die Leute auf, die auffällig gekleidet sind, aber diese ganzen Leute in schlecht sitzenden oder völlig unauffälligen, farblosen Sachen sind in der absoluten Überzahl.
Ja.
Kommt natürlich darauf an, wo man hingeht, aber jetzt so
durch. Maitag. Sag mal,
auf dem Dom. In der U-Bahn. Die U-Bahn ist doch wunderbar. Ja, die U-Bahn benutzen fast alle.
Der Supermarkt ist auch nicht gut, weil da ja auch die direkte Umgebung eine Rolle spielt, wo sich der befindet. Aber Bahn ist. Gottes Willen, gutes Beispiel. Ich muss die Katze mal entfernen. Du kannst reden, ich höre dich.
Das ist gut, ich rede weiter, denn ich habe ja noch zwei weitere Sachen. Dann wollte ich nochmal über die Seltsamkeit der. Also Google ist ja mit Google Maps, mit den Zeiten total klasse. Ne? Wenn du zu Fuß gehst oder wenn du mit dem Auto fährst. Auto ist ja nun besonders einfach mit Stau und so und Richtgeschwindigkeit. Kommt immer ziemlich gut hin. Aber beim Radfahren sind die viel zu schnell. Also die geben einem viel zu wenig Zeit.
Was?
Da steht, ja.
Ich hätte es jetzt genau umgekehrt gesagt.
Nein, wenn du Rad fährst und da steht, du brauchst 20 Minuten, brauchst du 25 Minuten. Und ich bin zwar kein super schneller Fahrer, aber ich fahre auf jeden Fall schneller als der Durchschnitt. Das sehe ich daran, wenn ich, ne, wenn man so mit vielen Leuten im Pulk fährt, überhole ich eher, als dass ich überholt werde. Aber eigentlich müsste doch Google anhand der Daten, die so gesendet, hin und her gesendet werden, das korrigieren. Und trotzdem ist es so, dass ich immer sehe, okay, ich bin um 18.40 Uhr da laut Google und dann irgendwann 18.41 Uhr, 18.42 Uhr, 18.43 Uhr, verliere ich Minute um Minute. Wenn ich richtig schnell fahre und richtig Glück mit den Ampeln habe und richtig aufgepeitscht von meiner Musik bin, dann kommt es genau hin. Aber da muss ich wirklich schon ans Limit gehen und total durchgeschwitzt ankommen. Verstehe ich nicht.
Meinst du, die Ampeln spielen eine große Rolle?
Ja, Ampeln, aber die müssen ja mit drin sein in der Rechnung. Das ist ja bei Autos auch so. Also
ich habe das Gefühl, ich habe die umgekehrte Erfahrung gemacht, aber jetzt bin ich mir auch nicht ganz sicher, weil ich nicht so oft mit Fahrradnavi fahre, weil ich meistens immer dieselben Strecken fahre.
Ja, ich mache das auch im Wesentlichen, wenn ich zu irgendwelchen Orten muss, wo ich sonst nicht bin, wenn ich bei eBay irgendwas abhole oder wenn es halt zeitkritisch ist und ich auf jeden Fall die schnellste Strecke will. Und ich habe so ein geiles Ding auf dem Rad, so, wo du das Handy reinklemmen kannst, das ist richtig toll.
Auf dem Kurierfahrer.
Das ist richtig toll.
Für Spotify, weil du da so viel drin rum. Okay, wenn man Musik hört und nicht ein ganzes Album hören möchte. Ja, okay. Ist das nicht die Weiterentwicklung von Funktionskleidung, so ein Ding fürs Fahrrad zu haben, wenn man nicht Kurierfahrer ist?
Das ist nicht die Weiterentwicklung, es ist einfach ein bisschen so. Aber immerhin ist es keine Kleidung. Immerhin ist es, ein Gadget.
Ein Gadget. Gadgets sind okay?
Nein.
Okay. Wenigstens bist du ehrlich.
Aber man muss Ausnahmen machen. Natürlich, ich habe ja auch einen Mixer.
Und eine Benutzt Gabel. Du oft einen Mixer? Gute Frage.
Ich benutze oft einen Mixer.
Echt? Oft?
Ja.
Einmal die Woche?
Weil ich verdächtige, ja, kommt ungefähr hin, ich verdächtige meine Schwiegermutter mal, wir haben sowohl so einen Stabmixer, man kann ihn aber auch auf so einen Becher aufstecken, statt des Stabes. Ja. Und dann da drin für Zwiebeln oder kleinen Kram so, das ist immer geil. Und ich verdächtige meine Schwiegermutter, den mal ausgeleert zu haben und die Klinge mit in den Müll geschmissen zu haben. Das ist die Klinge weg. Aber ich schmeiß den Becher trotzdem nicht weg. Egal, ich benutze den häufig und gerne.
Für Zwiebeln auch oder für was?
Nö, weiß ich nicht. Für Suppen, für, wenn ich Sachen pürieren will, Marmelade oder so. Für, ach, ich kann es dir gar nicht genau sagen. Kommt immer mal vor, wenn ich Pesto selber mache oder.
Ja, du bist
erstaunlich oft den Mixer.
Du bist doch mehr Küchenfee, als man gemeinhin so annimmt.
Ja.
Dabei habe ich das Gefühl, als ich noch gegenüber wohnte, dich nicht so viel in der Küche gesehen zu haben beim Kochen oder so.
Wie viel standst du denn da am Fenster immer?
Jetzt ständig. Also jedes Mal zum Beispiel, wenn ich mich im Wohnzimmer aufs Sofa gesetzt habe, habe ich fast immer den Umweg übers Fenster genommen, um einmal zu gucken, was bei euch so geht.
Interessant. Und da habe ich selten gekocht.
Ist mein Eindruck, aber vielleicht täuscht das auch. Vielleicht habe ich doch nicht so viel gestalkt, wie ich hier suggeriere. Vielleicht mache ich mich stalkeriger, als ich bin.
Und vielleicht mache ich mich auch kochiger, als ich bin. zwei Sachen habe ich noch. Erstens, ich möchte unbedingt, dass immer fett in Neonbuchstaben angegeben wird, ob Käserinde essbar ist oder nicht. Es steht manchmal drauf, aber nicht immer. Manchmal ist es offensichtlich, dass sie nicht essbar ist. Manchmal ist es ziemlich offensichtlich, dass sie essbar ist, wenn da so Kräuter dran sind oder so. Aber es gibt so viele Grenzfälle. Und ich hasse es, Käserinde abschneiden zu müssen. Ich liebe Käse ohne Rinde. Und ich möchte, dass sie da. Ich verstehe nicht, warum die das nicht da regelhaft gesetzt haben.
Reden wir von Blöcken oder auch von Scheiben?
Von Blöcken. Bei Scheiben ist Rinde sowieso der größte Blödsinn. Da tun die immer nur so, als ob das irgendwie fresh aus dem Leib oder so ist. Da machen es alles mit so einer riesigen Maschine. Da können sie auch noch in diesen plastikverpackten Kack, da können sie die Rinde auch sein lassen. Die erfüllt keinen Zweck mehr. Vor allen Dingen ist diese ganze Plastikrinde sowieso scheiße, weil der Käse dadurch gar nicht atmen kann. Da wird dadurch zugemacht und das für Haltbarkeit und so ist nervt total. Aber es gibt zum Beispiel Gorgonzola und bei manchem Gorgonzola ist die Rinde nicht essbar, was ich auch nicht verstehe. Bei manchem schon. Und dann steht da Rinde essbar, Rinde nicht essbar. Und bei manchen steht es nicht. Und wenn es da nicht steht und überhaupt, dass ich jedes Mal mir Gedanken darüber machen muss und auf der Packung suchen muss, ob es da steht, dann finde ich es nicht, weil es vielleicht nicht draufsteht. Dann muss ich nochmal prüfen und dann schneide ich sie ab. Und das Ganze, da sind so viele Minuten schon weg meines Lebens.
Und vielleicht die Rinde, die du gar nicht hättest wegschmeißen müssen.
Da auch das noch.
Aber könnte man das Problem nicht relativ einfach dadurch lösen, dann nur noch das zur Kaufentscheidung hinzuzuziehen, ob es draufsteht oder nicht?
Mache ich tatsächlich.
Ja, guck mal.
Aber manchmal hat man keine Wahl. Manchmal hat man keine Wahl. Und dann muss ich im Supermarkt immer alle Packungen abgucken, steht es drauf oder nicht. Ich will essbare Rinde. Ja, eigentlich will ich essbare Rinde. Außer wenn ich so ein frisches Block, einen frischen Block an der Käsetheke kaufe, dann darf da gerne Rinde dran sein, die man abschneiden muss, aber dieser plastikabgepackte Vakuum-Bullshit, der braucht das nicht. Ja, das war mein Rant der Woche.
Ich war neulich im Supermarkt und natürlich, auch wenn wir jetzt noch nicht so lange hier wohnen, haben wir schon Stamm-Edeka, was einfach der nächste Laden ist, von uns aus gesehen, naturgemäß. Und die haben die Eier woanders hingestellt. Und ich bin dreimal durch den Laden gegangen und habe die nicht wiedergefunden. Und was mache ich? Ich gehe danach zu Butni, statt zu fragen.
Du hast Eier bei Butni? Gibt's bei Butni Eier? Okay. Ja, das kennen wir ja schon von dir. Aber tatsächlich finde ich, da ist es wieder ein Fall für Deo, Eier sind die wirst platzierten Lebensmittel im Supermarkt, wenn du alle Supermärkte nebeneinander stellst. Es gibt alles. Es gibt sie am Eingang, es gibt sie bei der Kühlabteilung bei der Milch, es gibt sie am Ausgang, es gibt sie in irgendeinem extra Regal in der Ecke, wo noch Bauer Birkenstock seine Werbung für seine kükentötenfreie Eier macht. Die sind so seltsam random verteilt. Neulich habe ich sie irgendwo gesucht, da standen die neben so einem Regal, wo der Honig war. Ich verstehe das nicht.
Ja, die stehen halt in der Regel immer für sich. Also die gehören nicht, man kann sie nicht anderen Produkten zuordnen und dadurch stehen die wahrscheinlich immer dort, wo am ehesten Platz ist im Laden.
Ja, wahrscheinlich. Und das ist immer woanders. Aber ich würde sie, gefühlt würde ich sie so ein bisschen Richtung Milchprodukte stellen.
Ja, aber man vielleicht kann auch da, sagen, neben Marmelade, steht. Weil da häufig ja irgendwie ist beides Frühstücks assoziiert.
Ja, ich glaube, ich würde sie zur Haarmilch stellen.
Oder vielleicht hat Deo keinen Platz neben der Haarmilch dafür.
Ja, aber Deo hat ja sowieso keine Probleme, weil wir diese geile App haben, die einen durch den Laden führt, überall hin.
Ich glaube, die wenigsten Leute, die jetzt zuhören, wissen, erinnern sich noch an Deo. Ideen der Vorzeit. Hört euch die Folge alles über Deo an, da kriegt ihr alle Antworten. Und dann hattest du noch eine letzte Sache.
Dann hatte ich noch eine letzte Sache. Neulich war ich mit meinem Sohn auf dem Fahrrad unterwegs und dann kamen wir zu einem Art offenem Einkaufszentrum-Bereich, so einem Marktbereich. Du kennst ihn, hier in der Nähe. Und wir fuhren darauf zu und kurz bevor wir da hinkamen, sagte ich, hier müssen wir jetzt absteigen. Und dann hat mein Sohn mich gefragt, warum? Und da hing auch so ein Schild irgendwie, Radfahrer absteigen. Das hatte ich aber erst gar nicht gesehen. Und dann habe ich gesagt, weil hier so viele Menschen lang spazieren und langlaufen und das ist keine Nerven oder so, habe ich das einfach kurz erklärt. Und dann stand da so ein Typ daneben und hat mich angeguckt und hat gesagt, nee, weil es verboten ist. Und leider war ich dann schon so um die Ecke. Ich habe einfach gar nicht reagiert. Aber ich habe gedacht, daran ist so viel falsch. Erstens, warum redest du mich überhaupt an? Zweitens, habe ich ja alles richtig gemacht. Ich bin ja abgestiegen, also ganz in seinem Sinn offenbar. Er war offensichtlich von den schrecklichen FahrradfahrerInnen genervt. Aber mein Sohn wollte ja eine Erklärung haben. Ich habe ja nicht gesagt, wir steigen hier ab. Ich habe gesagt, wir müssen hier absteigen. Wo schon so ein bisschen das Verbot drin angelegt war.
Ja.
Und dann wurde gefragt, warum ist das verboten? Was eine gute Frage ist. Man sollte immer fragen, warum etwas verboten ist und es nie einfach nur schlucken. Sehr gut. Und dann habe ich ihm erklärt, warum es verboten ist. Warum werde ich dafür von diesem Sackarsch gemaßregelt?
Erstens, weil du in Deutschland bist. Zweitens, weil ich glaube, dass die Begründung, die er geliefert zu haben, glaubt, ist ja natürlich keine Begründung zu sagen, es ist nicht erlaubt, weil es verboten ist. Das begründet ja gar nichts. Ist aber, glaube ich, das Mindset extrem vieler Menschen.
Ja, aber ich muss derjenige sein, der ihn verbessert und sein Leben verändert, nicht er meins. Er ist im Unrecht, total.
Ja.
Also na klar weiß ich, woher das kommt. Das ist einer dieser Väter, die sagen, wenn die Kinder sagen, warum soll ich das machen, die antworten, weil ich das sage.
Weil ich das sage, ich bin der Erwachsene.
Und ich denke, damit machst du dein Kind und die Welt schlechter.
Ja, verstehe ich.
Man muss nicht immer alles erklären, aber wenn schon die alles, wir haben uns komplett, mein Sohn und ich haben uns komplett durchgängig vorbildlich verhalten. Mhm. Wir sind abgestiegen, wir haben ein Gespräch darüber geführt, es gab ein Interesse. Und da habe ich auch gedacht, Verbote sind keine Gründe, sondern haben Gründe.
Ja.
Ein Verbot ist nie ein Grund. Natürlich ist es auch richtig, sich an Verbote zu halten, aber sie funktionieren nur dann, wenn sie verstanden werden.
Und was machst du aus pädagogischer Perspektive, wenn diese Frage mal zu einem Verbot kommt, welches du selber vielleicht nicht so gut nachvollziehen kannst?
Dann würde ich das erklären. Dann würde ich, und es gibt solche und solche Fälle. Ich finde, es gibt Verbote, über die kann man sich begründet hinwegsetzen. Ich finde, es gibt Verbote, an die halte ich mich, weil ich solidarisch mit meiner Gesellschaft bin, auch wenn ich nicht einverstanden damit bin. Aber solche Pisser wie der, die garantiert sich über die Verbotspartei die Grünen aufregen, dem kann man doch auch mal sagen, du reißt jetzt deine scheiß Drecksschleuderheizung aus der Erde, weil es verboten ist. Ah. Also, ich habe es natürlich, ich kenne diese Leute. Du hast recht, sowas begegnet einem ständig, diese Mecker-Leute. Und es war auch nicht so, dass ich aus allen Wolken gefallen bin. Es war nur so schön eigentlich. Ich habe mich auch in dem Moment gar nicht aufgeregt. Ich habe eher in mich reingeschmunzelt, weil es so schön aufgezeigt hat, diese Diskrepanz zwischen Belehrung und Unrecht oder Ahnungslosigkeit und Belehrung. Wie das auseinanderklafft in den Rüben dieser Leute. Und das sind so Leute, die gehen durch die Stadt und sagen, alle jeden dritten Menschen sprechen die an mit irgendeinem so dummen Spruch. Und viele Leute denken dann vielleicht für sich, oh nein, habe ich was falsch gemacht und oh und Aber man muss sich wehren, mindestens innerlich. Man darf sich den Schuh nicht anziehen.
Wenigstens innerlich, sagst du. Also, was ist draus geworden, mit den Leuten ins Gespräch kommen zu wollen und sie von den guten und richtigen Ansichten überzeugen zu wollen, auf unaufdringliche Art und Weise?
Ja, wenn ich schneller geschaltet hätte oder ehrlich schon um die Ecke gegangen wäre, hätte ich ihn tatsächlich in ein lustiges Gespräch verwickelt. Mhm. Und dann hätte ich auch nicht gesagt, so du Kasper, jetzt pass mal auf, sondern hätte ich gesagt, hätte ich ihm das einfach erklärt in Ruhe.
Hätte mich interessiert, wie er darauf reagiert hätte.
Hätte ich gerne gemacht. Wäre vielleicht auch gut ausgegangen, weiß ich nicht so ganz. Aber ich wollte eigentlich nur jetzt von wegen innerlich wehren, sagen, überlegt, also es ist gut, selbstreflektiert zu sein, es ist gut, Kritik anzunehmen, es ist gut, kurz darüber nachzudenken, aber ich glaube, dass viele Leute auch dazu neigen, bei solchen Sachen erstmal den Fehler bei sich zu suchen. Zu doll.
Glaubst du, also in dem konkreten Fall, glaubst du, wenn da Leute weniger innerlich stabil sind als du, dass das wirklich, also ich rede jetzt nicht von Kindern, sondern von anderen Erwachsenen, dass das wirklich das Potenzial hat, was zum Schlechteren zu verändern?
Nee, das Beispiel eignet sich nicht so sehr, weil man ja offensichtlich das getan hat, was er wollte und weil er ja nicht gesagt hat, du verhältst dich falsch, sondern du hast einen falschen, aber ich weiß nicht, wenn man jemandem sagt, ach,
hat er es in so einem pöbeligen Tonfall gesagt, wie du es gerade nachgemacht hast? Oder war das eventuell auch eine Art von Humor, die nicht sich transportiert
hat? Nee, Humor war es nicht. Humor war es nicht. Es war schon ein bisschen bitter. Mhm. Es war nicht ganz so hart. Ja, es war nicht ganz so bluffig. Es war aber schon, er hat nee gesagt. Nee, weil es verboten ist. So ein Deal. Mhm. Und gerade, also es, ich verstehe, wenn Leute jetzt mich anmotzen, weil ich auf dem Fußweg fahre, obwohl da ein Fahrradweg ist, dann haben die eine Mission. Dann sagen die, das stört die, die haben Angst oder wollen nicht umgefahren werden und die müssen jetzt die Welt verändern, indem sie die Leute belehren. Aber in dem Fall verstehe ich den Impuls nicht, weil es ja schon auch ein gewisses Hemmnis ist, fremde Menschen anzusprechen und ihnen zu sagen, dass sie irgendwas falsch machen.
Ja, also du, für dich ja eigentlich nicht, deswegen fand ich es witzig, dass du gerade als erstes gesagt hast, was labert der mich an? Wo du doch auch oftmals Leute anlaberst, einfach so.
Aber weil sie ein geiles Tattoo haben, aber doch nicht, weil sie falsch mit ihren Kindern reden.
Na, weil sie dich angucken, während du in der Bahn telefonierst zum Beispiel.
Ja, okay, das war...
Also, du bist da nicht ganz frei von Sünde, möchte ich sagen, was das angeht. Deswegen finde ich nicht, dass du das in den Vordergrund stellen solltest.
Ich finde, das habe ich ausreichend reflektiert.
Hast du, da haben wir auch viel drüber gesprochen. Aber nochmal, um meinen Punkt zu machen, muss ich es hervorkramen. Aber die Frage ist wirklich interessant, was war seine Mission, die er verspürt hat, um diese gewisse Hemmschwelle zu übertreten. Und ich könnte mir vorstellen, jetzt werde ich küchenpsychologisch einem Mann gegenüber, den ich nicht kenne, vielleicht ist das eine Art von Wert, die er für erstrebenswert hält, an die junge Generation weiterzugeben, dass manche Dinge einfach unhinterfragt durchgeführt oder nicht durchgeführt werden sollen.
Ja.
Wie beim Militär.
Ja. Nicht immer alles erklären und nachfragen und so. Sonst findet man vielleicht noch einen Grund, warum man sich nicht dran hält.
Ja, weg mit der Kuschelpädagogik.
Genau, einfach akzeptieren und die Schnauze halten. Mhm. Und du hast eben gefragt, irgendwie sowas wie, ob ich mich dann auch daran halte oder wie das ist, wenn ich nicht übereinstimme. Habe ich ein gutes Beispiel. Mhm. Auch mit meinem Sohn, auch mit dem Fahrrad. Sind wir über eine Straße, wir hatten grün an der Ampel und sind mit dem Fahrrad über die Ampel gefahren. Und ein Auto hat gewartet oder so. Oder ist neben uns gefahren. Und hat das Fenster runtergemacht oder hatte das Fenster runter und hat gesagt, ich glaube, mein Sohn war sogar ein bisschen weiter hinter mir. Ich habe das gar nicht alles so genau mitbekommen. Und dann hat er gesagt, hier, du musst deinem Sohn mal beibringen, wie man die Straße überquert. Habe ich gesagt, hä? Ich war erstmal irritiert, weil ich dachte, hat da irgendwas, krabbelt der da gerade rüber oder ist das stehen geblieben oder was ist denn los? Weil ich, hä, wieso? Und ich habe es nicht verstanden. Und sein Punkt war, und er hat natürlich formal recht, der muss absteigen.
Mhm.
Er muss von seinem Fahrrad absteigen, wenn er über eine grüne Ampel fährt. Was aus meiner Wahrnehmung komplett realitätsfern ist. Also Kinder, die über eine Ampel ihr Fahrrad schieben, würde ich sagen, weniger als homöopathische Mischung von Globuli. Kommt kaum vor. Bei ganz kleinen Kindern vielleicht. Aber du weißt ja, das ist ja schon anders. Und da habe ich gesagt, nee. Ich habe es erst langsam gefahren, nämlich. Es hat relativ lange gedauert. Ich habe gesagt, nee, da mache ich nicht mit. Da habe ich gesagt, nee, das teile ich nicht.
Hast du zu dem Typen gesagt? Das ist dir ja nur noch eingefallen, okay.
Ich habe gesagt, Entschuldigung, aber da bin ich raus. Das finde ich einfach falsch. Das will ich ihm nicht beibringen, weil ich das falsch finde. Und das war aber ganz cool, weil ich gar nicht sauer wurde, sondern ich habe einfach nur das abgelehnt, das Angebot von ihm.
Ja.
Und dann hat er auch irgendwie hingenommen. Also hat er nicht weitergebohrt.
Also ist er nicht unangenehm geworden. Ist auch schon ganz gut. Achso, gibt es nicht eine. Also, wir reden über Verbote. Was ist mit Pflichten? Gleiches Prinzip?
Hast du ein Beispiel?
Helmpflicht.
Ach so. Anschnallpflicht.
Mhm.
Leinenpflicht bei Hunden.
Ja.
Gibt es eine Helmpflicht für Erwachsene in Deutschland?
Nee, aber für Kinder, glaube ich, oder?
Ja, für Kinder glaube ich auch.
Ja, und könnte es sein, dass du dich auch da nicht immer dran hältst?
Ja, aber nicht, weil ich es richtig finde, mich nicht dran zu halten, sondern...
Ja, sondern?
Weil ich da nicht doll genug hinterher bin. Also ich mache das nicht out of spite oder weil ich das System bekämpfen will oder weil ich das schwachsinnig finde, sondern das denn so, ja, liegt das noch in der Garage, ja, keine Ahnung, der Weg ist nur kurz, ach, ist auch wurscht.
Okay, so. Was würdest Lassen du sagen?
Lass uns mal ziehen. Das erste, da drücke ich mal ein Auge zu. Lass ich 5 gerade sein.
So wie manche Leute 5 gerade sein lassen, bei der SB-Kasse vielleicht nicht alles zu scannen?
Nee, das ist was anderes.
Das ist was anderes?
Direkt andere Leute zu schaden. Das ist ja kein Risiko, was man eigentlich... Also schon ein Risiko, andere Leute werden traumatisiert, wenn die Schädeldecke zerplatzt, aber...
das ist noch schlimmer, als muss ich alles Bein, glaube ich.
Aber das eine ist ein Risiko und das andere ist ein direkter... Das sehe ich schon noch einen Unterschied.
Ja, Risiko erwischt zu werden oder nicht?
Das ist nicht das... Aber es entsteht ja direkt auf jeden Fall ein Schaden. Das entsteht bei einer harmlosen, unfallfreien Fahrradfahrt ohne Helm nicht. Aber natürlich ist es... Also, Helm tragen ist auf jeden Fall eine Sache, bei der ich eigentlich keine Argumente habe. Warum ich da nicht konsequent selber einen Helm trage. Ich habe ja nicht mal einen Helm seit 100 Jahren. Ich hatte mal einmal einen, den habe ich dreimal getragen als Kind. Noch bin ich bei meinen eigenen Kindern konsequent. Die haben einen Helm und die tragen auch einen Helm, aber nicht durchgängig.
Nicht immer. Nicht durchgängig, nicht wenn sie nicht fahren. was hältst du eigentlich bei der SB-Kasse von dem Argument, dass man ja gerade eigentlich auch die Arbeit der KassiererInnen übernimmt und dafür auch einen gewissen Lohn einem zusteht?
Nee, da können wir nicht ernsthaft drüber reden jetzt.
Na gut. Aber das ich wollte es nochmal dagelassen haben.
Das ist kein Lohn. Es gab gerade irgendwie einen Artikel in der Süddeutschen, wo so ein Meinungsstück, wo eine Frau geschrieben hat, Männer profitieren über die Beziehung hinaus von der Arbeit, die die Frauen in die Männer stecken, indem sie ihnen Dinge beibringen oder so. Und dafür sollten die Frauen bezahlt werden. Ich habe den Artikel nicht gelesen, aber ich fand das ja erstmal schon mal ziemlich so progressiver Feminismus in allen Ehren, aber das war ja schon eine etwas steile These. So nach dem Motto, Männer sind alleine nicht lebensfähig, Frauen sind viel kompetenter und bringen ganz viele Sachen zwischenmenschlich und sonst was bei, verbessern die, machen bessere Menschen aus denen, stabilisieren sie emotional, davon profitieren die später ganz doll. Und die Frauen sehen aber von ihrer Arbeit nichts.
Das ist dann wahrscheinlich die lang formulierte Variante gewesen von hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau.
Ja, genau. Genau so. Und die Kommentarspalte dazu war, also es war irgendwie auf Instagram, ich weiß gar nicht, wie ich auf Instagram gelandet bin, und in den Kommentaren waren halt die üblichen schrecklichen männlichen Hasskommentare so. Aber auch ein paar echt gute Punkte, wie ich fand. Also sowas wie, das ist vielleicht keine Beziehung, die man führen sollte, wenn dieser Bereich so einseitig ist. Und es muss ja schon irgendwie auch... Und
das klingt eher nach Toxic Relationship.
Ja, und vielleicht gibt's viele, die so sind. Mag sein, dass auch die betroffene Autorin in so einer war. Aber man kann sich auch vorstellen, dass das eine Sache ist, die eigentlich in beide Richtungen gehen soll. Dass beide Menschen von einer Beziehung profitieren und daran wachsen und sich entwickeln und auch neue Dinge lernen, wie auch von Freundschaften, wo man auch nichts in Rechnung stellen würde. Vielleicht einfach nur ein etwas provokantes Meinungsstück, was funktioniert, um LeserInnen anzuziehen.
Und Podcast-Teams zu kreieren. Ja. Aber man muss ganz ehrlich sagen, das muss gar nicht mal um so substanzielle Dinge gehen, um irgendwie männliche Hasskommentare hervorzurufen. Was ich auch bemerkt habe, als ich mich mit den Verletzungen von Julia Gwynne und Jamal Musiala auseinandergesetzt habe. Beispiel Musiala. Unter diesem Instagram-Post, von dem ich erzählt habe, gab es durchaus relativ viele Kommentare, die sich auch darüber beschwert haben, dass dieses Bild benutzt wird, um darauf hinzuweisen. Ich glaube, sie haben es auch übrigens geändert mittlerweile. Also man findet das dann nicht mehr. Und wenn da, wie ich finde, völlig zu Recht darauf hingewiesen wurde, dass das doch irgendwie nicht sehr geschmackvoll ist, dieses Bild da zu nehmen, da haben dann doch viele Leute drunter geschrieben, oh, fehlt euch der Regenbogenfilter und vergleichbare Dinge. Also, oh, Mann, wo man wirklich denkt, Leute, ey, wie viel Anstrengung muss man denn auf sich raufnehmen, um daraus diesen Spin zu machen. Und bei Julia Gwynne war es auch, dass es viele hämische männliche Kommentare gab, die sagten, das geschehe ihr Recht, weil bei der Frauennationalmannschaft die Kapitänsbinde ja auch regenbogenfarben ist.
Also, ich finde das auch schon intellektuell wieder beleidigend. Was ist das für eine, wenn du schon hast und rantest, dann noch wenigstens mit Niveau oder Witz oder Kreativität, aber noch nicht so doof.
Hass Leute. Mit Niveau, könnte auch unser Claim sein.
Hass mit Niveau. Hass mit Niveau habe ich für Karin Prien übrig, unsere Bundesbildungsministerin.
Ja, warum? Was hat sie dir angetan?
Die schlägt eine Obergrenze für Schulkinder mit Migrationshintergrund
vor. Ah, ja.
30-40%.
Ja.
Oh Gott. Und dann kommt Deutschland, Mediendeutschland, Journalismus Deutschland und schreibt so Pro- und Kontra-Sachen. Und dann ist da eine Autorin, die schreibt, ja, man muss auch sehen, das ist auch gut für die Kinder, wenn es eine Durchmischung gibt. Und die andere schreibt dann, nee, geht ja auch gar nicht. Aber, also, oh. Da kann ich mich in Rage reden bei diesem Vorschlag. Ich habe ja nun auch ein bisschen einen Hintergrund, was das angeht, und kenne mich mit dem Thema ganz gut aus. Zu sagen, dass für eine Integration in Schule Sprachkenntnisse erforderlich sind. Gut.
War ja auch richtig.
Verpflichtende Sprachkurse und Sprachprüfungstests. Super. Yes. Hilft allen. Eine Obergrenze für Kinder mit Migrationshintergrund ist auf so vielen Ebenen falsch und schlimm, dass ich das nackte Kotzen kriege. Erstens, Migrationshintergrund ist kein Merkmal. Wer hat einen Migrationshintergrund? Was? Also ja, es gibt das Merkmal, entweder selber im Ausland geboren oder ein Elternteil im Ausland geboren. Dann hat man Migrationshintergrund. Das möchte man jetzt also quotieren. Man möchte also die französischen Diplomatenkinder und die Flöte spielenden Asiatinnen an den Musikschulen und die frisch geflüchteten Leute aus der Ukraine alle zusammen quotieren. Richtig geile Idee. Dann ganz praktisch, wie sieht das aus? Carsten Linnemann, das dumme Sackgesicht, hat schon mal vor irgendwie grauer Vorzeit vorgeschlagen, dass wer nicht Deutsch sprechen kann, nicht beschult wird. Das ist aus Integrationssicht, aus allem, was die, auch die CDU will, weniger Kriminalität, Integration in den Arbeitsmarkt und alles, ist es das Schlimmste, was du tun kannst. Wenn irgendwas hilft, das sagen alle, ist es, dass die Kinder möglichst viel Zeit im Regelschulsystem verbringen. Ja, es gibt vorbereitende Schulklassen, die dir die Sprache beibringen, es gibt begleitende Förderung, das ist alles richtig, aber dann so schnell wie möglich ins Regelsystem, Kontakt mit den Lehrkräften, Kontakt mit anderen Kindern, Durchmischung, alles. So. Diesen Leuten den Schulbesuch zu verweigern, ist so ungefähr so, als ob du Wiederholungstätern Geld und Waffen in die Hand gibst. Das ist einfach kontraproduktiver geht es nicht mehr. Dann die reine praktische Durchführung. Es gibt Bereiche, ich weiß auch nicht, wie sie sich das gedacht hat, will sie für ganz Deutschland die gleiche Obergrenze oder möchte sie in Hamburg vielleicht doch eine andere als irgendwo im Land auf dem Land in Brandenburg haben, weil man da durchaus sehr unterschiedliche Anteile an Menschen mit Migrationshintergrund hat. Aber auch innerhalb Hamburgs schickst du dann jetzt mit Busladung die Kinder von Blankenese in die Schulen nach Billstedt, wo sie dann beschult werden, und andersrum gibt es da so einen Transfer und dann winken sie sich einmal auf der Stadtautobahn. Das ist doch, also es funktioniert nicht.
Das wäre auch die Frage, also das müssen dann ja für alle Schulen gleichermaßen gelten, oder was?
Ja, also keine Ahnung. Ich glaube, sie hat einfach nur irgendeine Scheiße gesagt, die sie geträumt hat, und hinterher hat sie eine riesige Diskussion ausgelöst damit.
Ja, und muss ich dir das wirklich erklären? Das ist Populismus, das weißt du doch. Das ist zu doof für Populismus.
Nee,
Und
Karin Prien, die war Bildungsministerin in Schleswig-Holstein, die ist nicht doof. Die kennt sich mit dem Thema aus. Die war auch in Hamburg bildungspolitische Sprecherin der CDU in der Fraktion. Die muss das wissen. Und
naja, also ich würde stark vermuten, dass die exakt genau weiß, dass das nicht geht, aber es ist trotzdem eine gute Schlagzeile für Leute, die...
Jetzt diskutieren alle darüber, ob das geht.
Ja, natürlich.
Und es werden die falschen Gründe genannt.
Es wird nicht gehen, aber man kann sich trotzdem als CDU auf die Fahnen schreiben, dass die Leute, die wie der Typ, der euch da beim Fahrradfahren angesprochen hat, einfach sagen können, ja, das ist geil, wenn die das wollen, da gehe ich mit. Und dann,
aber sie sind in der Regierung, sie werden das nicht können. Und dafür halte ich sie wirklich für zu klug. Sie kann ja andere Dinge sagen. Sie kann sagen, auch so mit einem CDU-Sprech, dass in den Familien und in den Schulen kein Deutsch gesprochen wird, ist ein Problem. Da müssen wir ran. So. Ja, es ist nicht akzeptabel, dass die Leute sich der Integration verweigern. Kann sie auch alles sagen. Es sind auch viele Ressentiments dabei.
Das sind ja aber trotzdem andere Ziele. Deine Beispiele sind, ist ein Benennen der Problematik. Das passiert ja ohnehin sowieso. Und das andere ist ein vermeintlicher Lösungsansatz.
Ja, sie kann doch auch die verpflichteten Sprachtests machen. Das hat sie ja auch gesagt. Das ist ja auch von mir aus alles richtig. Aber diese Umdrehung, das ist, vielleicht bin ich auch einfach zu nah an dem Thema dran, aber da ist so viel falsch dran, das ist, also du musst im gleichen Atemzug sagen, wir brauchen eine Quote auch für Stadtentwicklung. Dann muss einfach in jedem Bezirk oder Kreis oder wie das heißt in den anderen Ländern, in ganz Deutschland die gleiche Menge an Menschen mit Migrationshintergrund. Müssen wir ein komplettes Relocation-Programm machen. Müssen die Leute alle raus aus ihren Wohnungen.
Was bedeutet das denn für die Schulwege? Darüber nachgedacht haben, wie sich das in echt umsetzen lässt, weil sie weiß, dass sich das nicht umsetzen lässt. Aber
ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann mir das bei Karin Prien nicht vorstellen, dass die etwas sagt, was so schnell sich in der Realität in nichts auflöst.
Aber du kannst dir ja bei Karin Prien auch nicht vorstellen, dass sie das nicht weiß, dass das nicht geht.
Nee, kann ich nicht. Okay, und wenn es so ist, wie du sagst, dann ist sie einfach eine blöde Brandstifterin. Und das brauchst du nicht. Das brauchst du auch nicht im Kampf gegen die AfD. Du kannst es anders machen und du kannst auch die Inhalte vertreten, die ich nicht vertrete. Du kannst auch skeptischere oder auch migrationsfeindlichere Politik machen, die wenigstens nicht so dusselig daherkommt. Wo du dann inhaltlich darüber streiten kannst. Du kannst dich ja jetzt nicht mehr darüber streiten, weil du die ganze Zeit damit beschäftigt bist, der erstmal zu sagen, ach Gott, so sollt ihr hassen.
Die ist eine Untergebene des Menschen, der die kleinen Paschas sich über die beklagt, der keinen Zahnarzttermin bekommt wegen der ukrainischen Flüchtlinge. Also,
die kommt aus Daniel Günthers Schleswig-Holsteiner CDU. Die ist in der Regierung, damit Leute wie Merz ein Gegengewicht haben, ja. Ein vernünftiges Gegengewicht.
Ja.
Und stattdessen brabbelt die so ein Hirnfurz vor sich her. Mann! So. Das sind die Sachen, die ich einbringen wollte. Jetzt kommen wir zum Thema Kontext schaffen.
Ja, bevor wir über den Kontext sprechen, schlage ich eine ganz kleine Pause vor, weil ich muss ein bisschen pipi.
Ist okay. Meine Augen jucken nicht mehr. Das ist schön. Gut. Ich hole mir mal ein Glas Wasser.
Ja, mach das mal. Lass die Aufnahme bitte laufen.
Ich brauche vielleicht 2,5 Minuten, weil ich einmal oben Hallo sagen muss.
Ist recht. Liebe Grüße. Und tschüss, bis gleich im Podcast. Pause.
Pause.
Da sind wir wieder. Eine tolle Pause.
Eine ganz tolle Pause. Ich habe in der Pause noch ganz kurz, ich will das nicht wieder aufkochen, aber es ist mir wichtig, noch etwas loszuwerden zu der Migrationsgeschichte. Erstens die Idee, dass das ja eigentlich gar nicht im Sinne von der CDU-Politik ist, wenn man das wirklich durchdenkt und wirklich eine Verteilung, denn die wollen ja eigentlich die Abgrenzung haben. Aber wenn man so wie Linnemann denkt und sagt, die werden dann halt einfach nicht beschult, ist das, wenn man es wirklich jetzt einfach Obergrenze denkt und nicht als Verteilungsschlüssel. Das Zweite ist aber wirklich nochmal, du kannst, glaube ich, berechtigterweise dir über ungesteuerte Migration Sorgen machen und über die Probleme, die man zur Überlastung von System und von Kommunen und von Unterbringung und von was auch immer oder von auch einfach Kosten, die entstehen mit Integration. Aber in der Diskussion und in der Kommunikation schon wieder das Migrationsthema damit zu besetzen, wo die Probleme an Schulen eindeutig soziale und, man muss das leider wieder sagen, männliche sind, das ist auch wieder, also dadurch hast du hast einmal sozusagen die sachlichen Probleme und dann hast du wieder die Diskussion, das hatten wir schon 100 Mal, dass einfach alle Leute, die einen Migrationshintergrund haben, pauschal in die Fresse haust, wenn du solche Sätze sagst. Wir wollen von euch eine Obergrenze haben, nicht zu viele. Das ist so verkehrt und fatal und doof. Und dass dann nicht ein einziges Mal irgendwie mal über diese anderen Themen auch nur gesprochen wird.
Kannst du das nochmal erklären, warum das Problem ein männliches ist an Schulen?
Naja, kommt drauf an, worum es denn überhaupt geht. Aber wenn es Probleme an Schulen gibt mit zum Beispiel Gewalt.
Ja, okay, dann geht die in der Regel von Jungs und männlichen Jugendlichen aus, als von Mädchen und weiblichen Jugendlichen.
Was sollte denn der Grund sein für eine Obergrenze? Überlastung des Systems durch, man muss zu viel denen die Sprache beibringen?
Ja, das würde ich ehrlicherweise eher vermuten, dass das damit angegangen werden soll, das Problem, dass man vielleicht sich denkt, unsere PISA-Ergebnisse jetzt, also unsere im Sinne von die deutschen PISA-Ergebnisse sind vielleicht deswegen auch so schlecht. Weil
Jungs sind schlechter als Mädchen.
Ja, richtig, das stimmt. Aber
es gibt ein männliches Problem in der gesamten Gesellschaft.
Ja, da.
Es gibt keine damit verknüpfte politische Forderung. Keine einzige.
Nee, wie unattraktiv ist das auch aus Sicht einer politischen Partei, die gewählt werden möchte, irgendwie die Hälfte der Wählerschaft potenziell zu vergrätzen?
Wie viel Prozent der Wählerschaft haben einen Migrationshintergrund?
Ja, das stimmt.
40?
Ja, das stimmt. Aber ja.
Das ist ja das, was ich gerade sagen will. Du völlig ohne Not sagst du wieder mal all diesen Menschen, die Teil unseres Landes sind.
Ja, ich würde aber ein bisschen resigniert die Vermutung aufstellen, dass das jetzt die Leute, die jetzt mit Migrationshintergrund CDU wählen, nicht davon abgehalten werden dadurch.
Die kann man nicht mehr schocken. Ja. Also, naja, gut, das noch als kleiner Nachtrag. Jetzt aber, Tim, dein großer Moment ist gekommen. Du wirst jetzt zwei Brücken bauen. Oder eine.
Ich werde zwei Brücken bauen, die zum selben Thema hinführen. Also zwei sind es schon. Es wird keine Brücke zwischen diesen beiden Themen geben, aber sie führen zum selben Ziel. Erstes Beispiel. Die Formation Blond hat ja kürzlich ein neues Album veröffentlicht mit dem Titel Ich träume doch nur von Liebe. Und wir waren uns beide darüber einig, dass das ein doofer Titel ist. Oder irgendwie so ein generischer, nichtssagender, hä, was soll das?
Kein. Ja, haben wir uns da einig? Er haut mich jetzt nicht instant von den Socken.
Ja, ich habe mich tatsächlich ein bisschen daran gestört, weil.
Okay.
Der ist nicht fancy, der klingt irgendwie nach Schlager. Das könnte auch ein Andrea Berg-Albumtitel sein. Und das passt so gar nicht so zur Attitude dieser Band. So war mein Gefühl.
Findest du nicht? Nee. Also ich finde, weil sie offensichtlich keine Schlagerband sind, kann ich mir den Titel, ich finde den nicht unpassend für Blond. Ich finde den in so einem, wenn man so die Lieder hört. Aber rede erstmal weiter. Wahrscheinlich willst du genau dorthin die Brücke bauen, wo ich schon bin.
Ja, dazu bräuchtest du, glaube ich, eine bessere Kenntnis des Albums, weil ich dann offensichtlich kritischer als du im Vorfelde, als ich nur den Titel kannte, weil das Album noch nicht veröffentlicht wurde, wurde eines Besseren belehrt. Es gibt einen Song auf dem Album, der heißt 16 Jahre blondes Haar, ist der letzte richtige Song, und behandelt eine Situation, die sehr autobiografisch klingt, von einer 16-jährigen, unsicheren Jugendlichen, die sich durch ihr Umfeld und auch dem Bravo-Magazin, wo sie lernt, wie man gute Blowjobs gibt, in eine Position gedrängt fühlt, die sie eigentlich gar nicht so empfindet, aber dadurch auf einer Party einen Menschen, einen männlichen Menschen Mitte 20 kennenlernt, der das total durchschaut, dass sie verunsichert ist und eigentlich nur ja Nähe und Anschluss sucht und den wo in ihrer Peer Group nicht findet, weil sie hört ja die anderen reden, kein Arsch und keine Titten, die will eh niemand ficken, Zitat. Aber der schenkt ihr dann die Aufmerksamkeit, nach der sie sich sehnt, und nutzt das sexuell für sich aus. Und das ist harter Tobak, ein ganz, ganz, ganz starkes Lied, auch toll getextet. Und in diesem Refrain kommt die Zeile vor, ich träume doch nur von Liebe. Und ich finde, durch diesen Kontext, der das so wegzieht aus dieser Schlager-esken Interpretationsweise, die sich mir so dargeboten hat, und mit diesem sehr düsteren, ernsten und wahrscheinlich selbst erlebten Zustand, also wenn man das dann damit verknüpft, hat es eine völlig andere Bedeutung, obwohl es derselbe Satz ist. Und ja. Das fand ich extrem spannend, weil ich vorher eigentlich aus musikalischer Perspektive sowas noch nicht kannte.
Ist das, wäre meine Frage, ist das für dich ein neues Phänomen?
Ich glaube schon. Also mir würde jetzt so spontan aus dem Stegreif keine weitere Situation einfallen oder.
Also ich kann dir jetzt kein Beispiel nennen, aber es ist für mich ist es ein regelmäßiges Erleben, dass ich Dinge in einem anderen Kontext erkenne, indem ich mich damit beschäftige, indem ich weiter lese, weiter gucke, weiter höre. Und sie dadurch plötzlich einen anderen neuen Wert, eine tiefere Bedeutung, eine andere Perspektive aufmachen und das immer schön ist. Also ich kann das sofort nacherfinden, was du berichtest. Das ist für mich.
Ja, aber vielleicht ist der große Unterschied, dass ich das vorher schon für mich bewertet hatte. Mhm. Und durch diese Perspektive, die ich noch nicht haben konnte, weil ich das Lied nicht kannte, die sich dann dadurch neu aufgemacht hat, plötzlich etwas, was ich vorher schlecht fand, jetzt richtig gut finde.
Aber auch das, ich liebe das. Also wirklich genau so. Ich liebe das, wenn ich eine Sache denke, so, okay, doch ganz schön smart oder interessant oder anders, als ich dachte. Ja. Anders, als ich dachte, ist immer cool, wenn die eigene Erwartung so ein bisschen umgedreht wird. Und wenn wir dann auch, das ist ja auch der Klassiker auch so bei Comedy, wenn einem das Lachen im Halse stecken bleibt. Das ist jetzt nicht, in dem Fall hast du nicht darüber gelacht, aber das ist auch so. Man lacht über das und irgendwann eine gute, dunkle Comedy macht sowas ganz häufig.
Ja.
Merkst du, oh krass, worüber lache ich hier eigentlich gerade? Oder Alter, hat das einen dunklen Turn genommen oder so. Das ist ein gängiger Kniff von Kultur und Kunst, der mir sehr gefällt, ja.
Anders als gedacht. Kontext ist King. Genau, das ist das eine Beispiel. Beispiel Nummer 2, Star Wars. Tja, die Leute, die das interessiert, die wissen das. Und die Leute, die es nicht interessiert, die wollen wahrscheinlich jetzt keine sehr lange Erklärung dafür haben. Aber ganz kurz, es gibt eine Originaltrilogie, die Episode 4 bis 6 ist. Und dann gab es eine, viele Jahre später, Sequel-Trilogie, die Episode 1 bis 3 ist, wo man sozusagen...
Prequel.
Genau, Prequel. Ich habe Sequel gesagt, ne? Ja. Prequel-Trilogie, wo man lernt und in der Geschichte dargestellt bekommt, wie Darth Vader zu Darth Vader geworden ist. Und dann gab es sehr viele Jahre später einen Film, der in der Zwischenzeit spielt, der heißt Rogue One. Und in diesem erfährt man, wie die Rebellen die Pläne des Todessterns bekommen haben, um die es in Episode 4 geht, also in dem allerersten Film. So, das war's schon.
Das erfährt man übrigens auch in dem Videospiel Dark Forces, weil man da selber die Pläne für den Todesstern klaut als Kyle Katarn.
Ui, das ist aber nicht mehr Kanon.
Ist kein Kanon, leider.
Nun ist es so, dass dieser Film Rogue One, ich glaube von 2016, als er damals erschien, also der wurde so mittelgut bis okay aufgenommen und ich persönlich fand den mittel bis eher nicht so gut. Da waren irgendwie ganz viele Charaktere plötzlich da, um die man sich nicht sehr bemüht hat, die einzuführen. Dann sollte man mit denen aber natürlich emotional so ein bisschen mitgehen, was mir sehr schwer gefallen ist. Dann wusste man ja auch irgendwie, worauf es hinausläuft. Das ist ja auch nicht immer so gut für Geschichten. Und wenn man dann zum Beispiel die anderen Star Wars Filme kennt und wichtige Figuren in dieser wichtigen Funktion im Film vorkommen, kann man sich schon denken, dass es vielleicht für diese Figur nicht unbedingt ein Happy End gibt, weil sonst müsste man sie ja später wieder in der ein oder anderen Position eigentlich wiedersehen. Und es gibt ja auch Figuren, die man kennt, die da vorkommen. So, und dann, also der Film war von 2016, nicht so gut. Und dann kam vor ein paar Jahren und jetzt dieses Jahr die erste und zweite Staffel der Serie Andor auf Disney Plus.
Ich habe übrigens eher Positives über Rogue One gelesen, aber ist egal.
Die Vorgeschichte zu Rogue One nochmal ist. Also man lernt eine der Hauptfiguren von Rogue One, die ist die Hauptfigur von Endor, nämlich Cassian Andor. Ein sehr wichtiger Mensch bei dieser Geschichte, diese Pläne vom Todesstern zu sichern. Und das diese beiden so einfach, Staffeln...
Dass das ganze Universum zurückgeht auf diese Szene, wo sie einfach 100 Stunden durch diesen Graben fahren und am Ende ein Torpedo da reinschießen und damit alles zerstören. Ja.
Und warum das überhaupt geht, wird in Rogue One im Übrigen erklärt.
Ja.
Also da wird dieses Plothole zugemacht.
Ja, dieses Loch im Todesstern.
Das Logikloch wird zugemacht. Und diese beiden Staffeln, Andor, die noch mal Jahre später nach Rogue One kam, sind insbesondere die zweite Staffel so extrem gut, dass ich die auch Menschen empfehlen kann, die mit Star Wars oder Weltraumgeschichten generell nichts am Hut haben, weil das einfach...
Ich habe schon mehrfach gelesen. Ich habe sogar schon gelesen, dass Leute, die Star Trek mögen, Andor gut finden.
Ja, ich glaube einfach, jeder Mensch, der gut geschriebene Serien mag und spannende Serien mag und gut geschriebene Charaktere mag, mag diese Serie, weil die wirklich richtig gut ist. Ja. Also die ist wirklich gut. Und man lernt dann halt einige dieser Charaktere, die in Rogue One so gesichts- und profillos gewesen sind, plötzlich richtig gut kennen. Man kennt die Motivation, man weiß, was sie erlebt haben, wo sie herkommen, warum sie was machen und warum Andor ist auch so ein bisschen so ein... Also er wird eingeführt in Rogue One, dass er einen Informanten, der ihm seine letzte Information, die er so bekommen hat, erschießt. Also eigentlich, ne, würde man jetzt sagen, okay, ist jetzt vielleicht nicht so der strahlende Held, der, ne, er ist eher moralisch zwielichtig und zweckheiligt die Mittel und so weiter. Aber das ergibt alles plötzlich Sinn, wenn man diese beiden Staffeln geguckt habe. Und ich habe mir beide Staffeln angeguckt und direkt danach nochmal Rogue One. Und plötzlich finde ich, Rogue One ist ein exzellenter Film. Wahrscheinlich der beste Star Wars Film, den es gibt. Und der hat so doll durch diesen neuen Kontext, durch diese beiden Staffeln, so viel dazu gewonnen, dass ihr auch schon gelesen habt, dass die beiden Staffeln plus Rogue One nochmal eine neue eigene Star Wars Trilogie sind und auch so angesehen werden sollten.
Es gab mal irgendwo den Witz, dass jemand gesagt hat, oh, ich liebe Star Wars, es ist so ein tolles Universum, ich wünschte, irgendwann würde mal jemand einen guten Film damit machen. Und so geht es mir mit Star Wars tatsächlich ein bisschen. Ja. Und ich habe jetzt schon mehrfach gelesen, dass es mit Andor so ist. Auch das Beispiel kenne ich sehr gut, dass Sachen einen Kontext schaffen, der andere Sachen tatsächlich sogar besser macht. Du erinnerst dich vielleicht an meine beiden YouTube-Videos zu den Life is Strange-Spielen, Life is Strange und Life is Strange Before the Storm von Telltale, die sehr, sehr intensiv eine Geschichte über so eine Coming-of-Age-Geschichte erzählen, wo ich mich in dem Originalspiel an vielen Dingen gestört habe und dieses Add-on, diese Vorgeschichte, in dem Fall auch ein Prequel, die Figur, die mich am meisten wahnsinnig gemacht hat, sehr viel intensiver beleuchtet und für mich sie besser gemacht hat, auch in dem anderen Spiel, weil sie der Figur mehr Tiefe gegeben hat, eine Vorgeschichte gegeben hat, die plausibler werden lässt, warum sie so ist, wie sie ist. Man kann sich das auch in einem anderen Spiel vorher schon zusammenreimen, aber irgendwie erhöht die das Ganze. Und das gibt's ganz häufig so. Ich finde auch so von vielen von den Reboots, die Batman Christopher Nolan Filme, die haben Batman genommen und diese alten Batman Filme, so cool sie auch sind von Tim Burton, die sind schon eher
Comic-Verfilmung.
Genau. Und jetzt nehmen sie das und überlegen sich, was bedeutet diese Welt? Was bedeutet das? Was kann man darin für echte Geschichten erzählen?
Wie bei Watchmen.
Und werden dem Ganzen, also schieben das nicht beiseite, sondern mit einer Liebe zum Originalmaterial machen sie daraus irgendwie was Runderes, Geileres, Wertvolleres. Doom. Das berühmte Videospiel Doom, was einfach wirklich nur ist, dass da ein paar Metalheads im Keller saßen, ganz viel Pizza gefressen haben und weil sie so heftig talentiert waren, nebenbei die heftigsten Maps für und technisch Unfassbares geleistet haben und eines der einflussreichsten Videospiele. Dazu haben sie auf dem Pizzadeckel irgendwie eine Geschichte geschrieben, dass ein Typen der Hase getötet wurde von Dämonen und er nimmt Rache und brennt die ganze Hölle nieder. Hahaha, lass weiter Mario spielen und Pizza fressen. So, das war das Niveau. Und davon gibt es halt ganz viele Comics. Und Jahre später haben sie sich für ein Reboot sich überlegt, was ist das Gefühl, das es transportiert hat und haben eine riesen Story erzählt, die dem irgendwie gerecht wird. Und die aus so einer dahingerotzten Notiz plötzlich was Geiles machen. Und einfach durch einen anderen Kontext dieser Sache mit viel Liebe den Raum schaffen, den es vorher nie hatte.
Ja.
Und das ist immer toll. Und es gibt einfach kluge Leute, die Vorlagen nehmen oder die Anknüpfungspunkte finden. Ich kann dir 100 Beispiele aus Star Trek erzählen, wo sie aus der alten Kirk-Serie aus den 60er Jahren irgendwelche Sachen genommen haben, die halt so gemacht wurden, weil sie kein Geld hatten und Gummimasken bestenfalls machen konnten. Und dann sich Jahrzehnte später so tolle Gedanken gemacht haben und aus einer scheinbaren, auch aus Logikfehlern. Die Klingonen sahen früher einfach aus wie Menschen, die ein bisschen angemalt waren und so ein paar Stirnwulst und dickere Augenbrauen hatten. Später hatten sie mehr Geld für Masken und haben daraus einfach geile andere Masken gemacht. Und wieder später haben sie dann in der Story erklärt, wie das dazu kam und haben eine richtig profunde, interessante, geile Geschichte dazu geschrieben, was das alles bedeutet und was das mit den Menschen zu tun hat. Ich liebe sowas. Das ist klasse. Und wenn du einen Film nicht so gerne mochtest und anschließend, und jetzt ist natürlich die Frage, war der schon so gut oder wird er erst durch den Kontext gut? Also sind dir die Augen geöffnet worden durch das, was möglich ist und der ist aber in sich eigentlich ein guter Film gewesen, aber dir fehlte halt dieses Puzzlestück? Oder ist es eigentlich Andor, was geil ist und Andor strahlt aber darauf zurück auf diesen Film?
Wahrscheinlich eher Letzteres in dem Fall, würde ich jetzt persönlich sagen, weil wenn man den Film als Einzelnes betrachtet, dann erzählt er eine Geschichte, wo alle von Anfang an wissen, wie sie ausgeht und hat gleichzeitig nicht genügend Zeit, sich um die Charaktere zu kümmern und sie ausreichend vorzustellen.
Weil es ein Film ist.
Weil es ein Film ist und weil man dann, es ist ja dann trotzdem noch Star Wars, das heißt, man braucht auf jeden Fall auch noch geile Schauwerte, die dann Zeit wegnehmen von Character Development.
Aber scheinbar ist er trotzdem so gut, dass er, wenn man ihn mit Andor zusammenguckt, dass er nicht dann plötzlich verliert oder irrelevant ist oder egal ist.
Nee, richtig, weil das einfach die Geschichte von Andor zu Ende erzählt.
Genau.
Genau. Andor Staffel 2 endet praktisch in dem Moment, wo Rogue One beginnt.
Ich habe die Joss Whedon-Serie Firefly gesehen, nachdem ich den Kinofilm Serenity, der danach spielt und die Geschichte abbindet, nachdem die Serie abgesetzt wurde. Ich habe zuerst den Film gesehen und dann die Serie, was eigentlich total bescheuert ist, muss man wirklich sagen. Aber das war ganz toll, weil ich den Film wahnsinnig faszinierend fand, ihn aber halt in ganz vielen Punkten nicht wirklich verstehen konnte. Aber es war trotzdem ein richtig toller Film. Danach wollte ich die Serie gucken, habe die ganze Serie geguckt. Dann habe ich nochmal den Film geguckt. Und dann hatte ich einen neuen Kontext. Und das heißt, ich habe diesen selben Film zweimal gesehen und war beide Male komplett begeistert, aber aus unterschiedlichen Gründen.
Also du hast sehr viele weitere Brücken gebaut.
Ja, ich habe noch viel mehr. Das ist einfach, ja, Kontext ist King, habe ich schon mehrfach in diesem Podcast gesagt. Ich liebe das. Das ist toll. Ein tolles Phänomen.
Ja, verrückt.
In meinem Studium habe ich das auch als, also es nicht, passt nicht ganz, aber in meinem Studium war Intertextualität sehr wichtig. Dass erst die Kenntnis der Zusammenhänge zwischen verschiedenen Texten, dass ein Text sich bezieht auf andere, auch wenn er das nicht explizit tut, schon im Mittelalter, dass man dadurch sich, du liest den, wenn du den nur für dich sich liest, ist er halt irgendein Gedicht oder sowas, aber wenn du den Kontext kennst, denn
ja, das hat Frau Zuck mir früher schon versucht beizubringen, da habe ich das nicht geglaubt und mich für klüger gehalten, aber sie hatte natürlich vollkommen recht. Es ist wichtig, bei Kunst zu wissen, was die Umstände waren, wie diese Kunst geschaffen wurde. Wie waren die politischen Verhältnisse? Was hat wen inspiriert und beeinflusst? Hatte die Person eine persönliche Agenda, ja oder nein?
Ich weiß nicht, ob es wichtig ist, aber es ist auf jeden Fall bereichernd. Es kann ja auch für sich funktionieren. Man kann auch häufig vor einem Kunstwerk stehen oder ein Buch lesen oder so und einfach ohne diese ganze Kenntnis berührt werden oder so. Aber es kann das nochmal zusätzlich bereichern.
Es ist auf jeden Fall immer eine zusätzliche Ebene, die möglich ist, sich zusätzlich noch damit zu beschäftigen. Und es nimmt eigentlich nie etwas weg.
Gibt's auch?
Wobei doch, stimmt, mir fällt direkt auch ein eigenes Beispiel ein. Haben wir in diesem Podcast auch besprochen vor vielen Folgen, als ich gesagt habe, ich bin momentan so doll verliebt in das Lied The Empire State of Mind von Alicia Keys, wo sie die Stadt New York besingt. Und ich so hin und weg war von diesem Song und dann festgestellt habe, dass der irgendwie 9 Songwriter-Einträge bei Spotify hat. Und ich mir dann dachte, Alter, irgendwie nimmt das was vom Zauber.
Ich habe, meine Frau hat letztes Jahr in so einem Tanztheaterkurs mitgemacht, an deren Ende sie eine Aufführung im kleinen Schauspielhaus gemacht haben. Und da bin ich dann einfach, sie hat immer so davon erzählt so ein bisschen, und dann bin ich am Ende einfach hingegangen, habe mir diese Aufführung angeguckt. Und es war ziemlich cool, so, also echt dafür, dass das so eine Amateurveranstaltung war, war echt ein schöner Abend. Und ich sitze dann da und ich denke mir halt so Sachen zusammen und überlege, was könnte das bedeuten und das. Und hatte so ganz viele Ideen und Theorien und hinterher saßen wir dann zusammen und sagst, ja, super cool, was du alles sagst, echt interessant. Aber sie hatte mit dem Choreografen, weil sie so ein bisschen fand, viele Sachen, die der gemacht hat, richtig doof und scheiße und hat sich am Ende aber einfach darauf besonnen und gesagt, ich mache das jetzt einfach mit, ich habe hier keine kreative Entscheidungsgewalt, ich bin einfach nur ein Rädchen im Getriebe und habe Spaß mit der Sache. Und dann hat sie mir erzählt, was der sich bei dieser ganzen Inszenierung gedacht hat. Und es war so platt und doof und schrecklich, dass ich hinterher gedacht habe, ah, schade, war einfach doch nicht geil.
Aber trotzdem
saß ich da und habe mir diese Gedanken gemacht. Das kann jetzt auch einfach sein, dass ich ein cooler Typ bin, der sich coole Gedanken zu irgendwas machen kann, aber...
Aber war das denn nachvollziehbar? Also hat er denn das weiter transportieren können, was seine Intention war? Oder
es, nicht? Ich glaube, man kann das irgendwie am Ende darauf zurückführen, sie waren Möwen und sie kamen aus dem Wasser. Es war das Thema Wasser und es war aber einfach so richtig so, einfach nur so Motive aneinandergereiht, ohne Idee, ohne... Und alles, was ich da reingelesen hatte und überlegt hatte, war nicht angelegt.
Aber das ist doch so spannend, da haben wir auch schon oft in Variationen drüber gesprochen. Wenn du den Kontext nicht... Interpretation mit dem Künstler. Wenn du das nicht mit dem Künstler zusammen hättest interpretieren können, weil du das wirklich nur einfach als Zuschauende da sitzt und danach nach Hause gehst und niemanden kennst und das dann nicht erfährst, ist es dann besser? Also, weil eigentlich hast du ja trotzdem, es hat sich ja nichts geändert.
Nein. Also man muss sagen, die Sache, mir war schon in dem Moment klar, dass das alles ziemlich von mir reingedeutet war. Ich habe ja auch danach gesucht. Ich wusste ja nicht, was das ist. Und das war so. Das heißt, ich habe schon gemerkt, dass der Anteil, den ich in die Interpretation reinlege, sehr viel größer ist als den, den das Stück da reinlegt. Aber es war da, zweifelsohne. Aber es gibt auch Sachen, wenn ich die sehe, da bin ich mir ziemlich sicher. Und da gibt es auch wirklich Anhaltspunkte, wo man wirklich sieht, da werden Dinge aufgegriffen, da wiederholen sich Sachen, da gibt es schon starke Anzeichen dafür, dass die Sachen angelegt sind, und das ist halt dieses immer am Text begründen. Ne? Ja. Da kannst du dann auch wirklich schon davon ausgehen, dass das drin ist. Und ob jetzt Interpretation mit dem Künstler... ich kann mir schon vorstellen, dass es viele Werke gibt, die geiler sind als das, was vom Künstler reingelegt wurde.
Ja. Und hypothetische Frage, was wäre, wenn dir der Choreograf alles bestätigt hätte, was du da aktiv reingelesen hast? Also nicht du sagst es und er sagt, ja, so war es gemeint, also, sondern er sagt es von sich aus.
Das wäre schon wild. Das gibt es, glaube ich, in den seltensten Fällen, aber das ist ja auch nicht so, dass es die eine, es gibt ja wirklich selten die eine Begründung, sondern diese Sachen sind ja häufig auch so ambivalent oder vage gehalten, dass es so Bedeutungsräume öffnet, dass einfach auch von Seiten des Künstlers, das ist irgendwie interessant, da ist was los, ich kann es vielleicht selber gar nicht greifen, und dann gibt es mehrere Sachen und die auch individuell sind, manche Leute beziehen das auf ein persönliches Erlebnis, manche haben irgendwo schon mal was anderes gelesen, was dazu passt, was sie in Verbindung bringen, wo sie ein Muster erkennen und das dann aber stärker in die Richtung drehen, und im besten Fall ist das ein Dialog, wo man sich austauscht und wo man darüber redet und sagt, oh ja, stimmt, krass, darüber habe ich gar nicht nachgedacht, dann macht das ja noch viel mehr Sinn oder da passt ja diese Zeile total zu, aber was machst du denn damit? Und dann wird's cool und dann kann das auch mit dem Urheber sein, aber ich glaube, das ist nicht nötig. Ich glaube, der Austausch mit anderen Leuten, egal wem, die das Werk auch mitbekommen haben, reicht eigentlich aus, um sich das so zu erschließen. Für mich selber, wenn ich das nur alleine mache und nicht im Dialog, ist auch cool, aber kommt immer nicht halb so viel bei rum, wie wenn ich nach so einem Theaterbesuch oder nach einem Film oder so mit jemandem wirklich darüber reden kann.
Würdest du also zustimmen, wenn man sagt, Kunst, die in die Welt gelassen wird, gehört nicht mehr dem Künstler, sondern den Menschen, die die Kunst konsumieren?
Ich finde, also für mich stellt sich nicht die Frage nach dem Besitz und wem sie gehört. Ich habe nicht das Gefühl, dass mir Kunst, die ich konsumiere, gehört. Vielleicht werden wir überhaupt gehören. Sage, ich habe einen Anteil an den Gedanken dazu. Ich mache mir vieles davon zu eigen. Aber es ist nicht meins.
Jetzt, okay. Nächste Frage darauf aufbauend. Wir haben eben schon über das Videospiel Life is Strange gesprochen. Ganz kurz für die Menschen zusammengefasst. Das ist ein Videospiel, wo man Entscheidungen treffen kann und alle Entscheidungen haben irgendwelche Auswirkungen auf die Geschichte und die ändert sich je nachdem, wie man sich entscheidet und was man schafft und was man nicht schafft. Und am Ende steht man vor einer großen Entscheidung, das heißt, und die lautet entweder, Spoiler, Achtung, seine beste Freundin töten, dafür aber ein kleines Dorf retten oder eine kleine Stadt retten oder umgekehrt. Also entweder opfert man seine beste Freundin, die man nach vielen Jahren wieder trifft und wieder neu bondet und sich endlich gesehen und verstanden fühlt, oder sie stirbt und dafür überleben alle anderen.
Es geht auch ein bisschen darüber hinaus, weil es offensichtlich ist, dass es nicht nur einfach eine kleine Stadt ist, sondern dass durch die Zeitmanipulation, die man unternimmt, um die Freundin zu retten, offensichtlich alles so ein bisschen ins Ungleichgewicht gerät.
Ja.
Also irgendwas ist sehr falsch daran und die Welt reagiert darauf mit krassen, seltsamen Phänomenen.
Es schneit im Sommer, die Wale stranden, obwohl es gar keine Wale gibt. Und genau, also so verrückte Dinge passieren da. Aber am Ende ist es trotzdem letztlich die Entscheidung, rette deine Freundin oder rette die Stadt.
Ja.
Und wir haben über dieses Spiel und diese Möglichkeiten und was sich daraus ergibt, ich würde sagen, schon wirklich sehr viele Stunden unseres Lebens gesprochen und komme immer wieder auch darauf zurück, was ich sehr interessant finde. Jetzt sogar hier. Und du sagst, es gibt nur eine mögliche Entscheidung, die in irgendeiner Form vertretbar ist, und das ist, töte die gute Freundin und rette die Stadt.
Also mach rückgängig, dass du sie gerettet hast mit Zeitmanipulation.
Richtig.
Das ist der Butterfly-Effekt.
Genau,
Butterfly-Effekt. Das kennen vielleicht viele.
Genau. Und ich habe mich damals, als ich das gespielt habe, unabhängig von dir anders entschieden und halte das für die richtige oder bessere, nicht richtige, aber bessere Entscheidung. Und du sagst aber nein, 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 nein und kannst es natürlich, wie du bist, sehr gut begründen. Nun ist es so, dass ein gemeinsamer Freund von uns die Entwickler persönlich mit diesem Problem konfrontierte. Ja. Und sagte, mein verrückter Benny-Freund sagt, es gibt ja bei den beiden Wahlmöglichkeiten eigentlich nur eine richtige, nur ein richtiges Ende, was daraus resultiert für diese Geschichte. Ja. Und die haben schriftlich versichert, es gibt kein richtiges Ende, beide sind gleichermaßen.
Genau, ich habe den Zettel hier zu Hause irgendwo liegen.
Genau.
Es gibt kein richtig und falsches Ende. Natürlich, so sind diese Spiele ja auch konstruiert. Das ist ja der Grund für meine Kritik. So sollen diese Spiele konstruiert sein. Sie sollen ein Dilemma stürzen, wo es kein richtig und falsch gibt, sondern wo jeder eine persönliche Entscheidung trifft. So, wie es auch der Nachfolger dann sehr viel besser gemacht hat. Genau.
Aber jetzt kannst du nochmal behaupten, dass dann dieses Kunstprodukt nicht dir gehört?
Ja, das gehört mir nicht. Mir gehören meine Gedanken dazu, aber das Produkt gehört ja nicht mir. Nein, daran sind mehrere Dinge problematisch. Erstens war nicht ich im Gespräch mit den Entwicklern, sondern...
Das stimmt, es war kein Austausch.
Das heißt, es war kein Austausch und es wurde sicherlich einfach nur in so einem Halbsatz gesagt, von wegen, hier, ich habe einen Kumpel und der findet das eine Ende besser als das andere. Das reicht natürlich nicht für eine qualifizierte Antwort. Zweitens, es gibt zum einen die moralische Frage, die man diskutieren kann. Aber mein Problem war nicht so sehr die moralische Frage. Die war für mich auch relativ eindeutig, dass opfere viele oder mingel nicht mit der, manipulier nicht die Zeit zu deinen Gunsten, das wird schlecht ausgehen. Mein Problem war auf der dramatischen Ebene, auf der narrativen Ebene, weil ich fand, dass alles in dem Spiel darauf hingedeutet hat, dass das eine die falsche und das andere die richtige Entscheidung ist. Es war so angelegt. Es gab so viele Hinweise, das ist wieder am Text. Ne? Es gab so viele Hinweise im Text, in dem Fall ist der Text ein Spiel, die eigentlich nicht zulassen, dass man am Ende diese Entscheidung trifft. In der Beziehung zwischen den beiden Freundinnen, in dem, wie das Spiel, so wie es einem das alles aufzeigt. So dass ich das Gefühl hatte, sie haben es sich ein bisschen zu einfach gemacht, indem auf der einen Seite lauter gute Gründe dafür standen, es rückgängig zu machen, und auf der anderen Seite einfach nur: Aber es ist deine beste Freundin. Damit kann doch wohl jeder relaten, dass man seine beste Freundin nicht tötet oder opfert oder was auch immer. Und damit haben sie, finde ich, relativ billig ein Dilemma erschaffen, was auch besser hätte funktionieren können. Es hätte ein besseres Dilemma gebraucht, um ein wirklich hin und her... Du warst ja auch nicht wirklich hin und her gerissen, nehme ich an.
Nee.
Das ist aber der Grund. Sie haben es nicht einfach, in die andere Richtung. Aber trotzdem ist es so, ich glaube, die meisten Leute waren nicht sehr zerrissen in dieser Frage.
Also, naja, ich habe schon den Controller weggelegt und erstmal
nachgedacht. Hast du überlegt. Habe ich auch. Aber irgendwie, naja. Das ist mein eigentlicher Kritikpunkt, dass das Spiel dramaturgisch nicht sehr kohärent war, was das anging. Und irgendwie ein bisschen wobbelig und billig zugespitzt war. Unnötig zugespitzt. Und vorher gab es ganz viele andere Entscheidungen, die viel nuancierter waren und so. Und da ist eigentlich, das wäre das, worüber ich gerne mit denen gesprochen hätte. Nicht, ob die moralisch finden, dass man, dass Freundschaft wichtiger ist als Mehrheit oder ein Mensch und sagt, Mr. Spock, Captain Kirk riskiert seine ganze Crew, um Mr. Spock zu reden. Und Mr. Spock sagt hinterhin zu ihm, das ist unlogisch. Das Leben von vielen ist wichtiger als das Leben von einem.
Also ich habe auf jeden Fall seitdem immer große Sorge, wenn wir zusammen irgendwie durch die Straßen laufen und da fährt ein Bus vorbei.
Da ich dich davor schubse?
Ja.
Aber warum?
Bei der ersten Gelegenheit. Ja, weiß ich nicht, was du dir dann in dem Moment da reinwobbelst gedanklich. Das ist ja nun wirklich völlig irrational teilweise.
Okay. Und muss ich Angst haben, dass du irgendwie
Genozid betreibst, um dich zu retten?
Oder, ja.
Ja, warum nicht? Könnte sein. Aber okay. Hast du da persönlich Angst vor? Nö.
Nee, hast du da persönlich Angst vor? Nee.
Nee, wird schon seinen Grund haben dann, wenn Stuttgart dran glauben muss.
Nein, ich meine, dass ich dich vom Bus schubse.
Ach so, ja, klar.
Alright.
Okay. Kontext. Wir haben den Kontext glaube ich, ausführlich besprochen. Alle Leute hatten verschiedene Brücken zur Wahl. Und irgendeine wird bestimmt genommen worden sein. Das ist doch gut. Haben wir doch wieder was geleistet. Ich könnte noch eine Frage stellen, die potenziell Dieb sein könnte, auch wieder so ein Angebot, um die vielleicht mal zu übernehmen für den einen oder anderen Gesprächsabend mit dem im Freundeskreis oder mit dem Partner der Partnerin. Bin ganz, ganz gespannt, was du dazu sagst. Achtung, bist du bereit?
Ja.
Welche Rolle spielt Stille in deinem Leben?
Eine seltene.
Mhm.
Also, ich kenne Stille, ich bemerke Stille in verschiedenen Momenten. Erstens als Erleichterung.
Mhm.
Es gibt Situationen, auch die Dunstabzugshaube.
Ja.
Die Dunstabzugshaube läuft, während ich koche. Wenn da Dampf hochsteigt, wenn das brutzelt und so weiter. Während ich aktiv koche, stört sie mich null. Ich nehme sie kaum wahr. In dem Moment, wo das Essen mehr oder weniger fertig ist, oder also in dem Moment, wo ich die Dunstabzugshaube nicht mehr brauche, weil nicht mehr viel Dampf oder Fettkram hochdenkst, wird es physisch unerträglich für mich, dass die Dunstabzugshaube bereit ist. Ich habe das jetzt schon mehrfach beobachtet. Es ist wirklich abhängig davon, ob ich sie brauche oder nicht mehr brauche. Wenn sie ohne Not läuft, werde ich so unruhig. Und dann, es dauert immer einen kleinen Moment, bis ich das merke, was mich so unruhig macht.
Mhm.
Und dann merke ich es und drücke auf diesen Knopf und es erfüllt mich eine Erleichterung und ein gutes Gefühl. Es ist so wirklich, als ob man, du hast gar nicht gemerkt, was dich stört, dann merkst du es und dann hast du sofort das Mittel, um es abzustellen. Das ist Stille. Dann habe ich, glaube ich, schon mal darüber geredet, dass ich finde, dass wenn man nachts, gerade im Winter, auf der Straße steht und keine Geräusche sind und die Ampel von Rot auf Grün schaltet,
mhm,
keine Autos losfahren, also die Abwesenheit eines erwarteten Geräusches,
mhm,
mir sehr viel Ruhe und ein schönes Gefühl gibt. Schnee führt zu mehr Stille als kein Schnee.
Ja, Schnee schluckt viel Schall.
Schall. Und da merkt man erstmal, dass da Geräusche eigentlich sind, obwohl da keine sind. Hintergrundgeräusche, weiß ich nicht. Das sind, für mich ist Stille in dem Sinne ein Genuss in bestimmten Kontexten.
Beim Kochen oder im Schnee?
Wenn es so eine besondere Erfahrung oder ein besonderes Erlebnis ist, ein besonderes Erleben. Aber Stille, wir haben über das Recht auf Ruhe in der U-Bahn gesprochen. Stille, wie sie auch romantisiert beschrieben wird, als es ist so schön ruhig hier. Ich habe grundsätzlich nicht so ein Problem mit Lärm. Ich habe kein Problem mit Kinderspielplätzen, mit Autorauschen oder so. Ich bin nicht sehr lärmempfindlich. Deswegen ziehe ich wenig Erholungsqualität aus Ruhe an sich. Ich mag Naturgeräusche, ich mag schönes Licht, ich mag bestimmte Temperaturen oder so. Aber deswegen glaube ich, dass Stille für andere Leute wichtiger ist als für mich.
Mhm.
Und jetzt bist du dran.
Ja, vielleicht für Leute, die es weniger gut filtern können als du. Also vielleicht kannst du es einfach gut filtern. Du sagst ja, wenn du aktiv beim Kochen bist und die Dunstabzugshaube läuft, dann kriegst du das gar nicht richtig mit. Aber dann kippt es irgendwann und dann stört es dich ganz doll. Aber ich glaube, dass schon das, was du zuerst beschreibst, gar nicht alle Menschen gut können. Also dass auch wenn man sich ablenkt, trotzdem so Lärm einen sehr stark negativ beeinflussen kann, obwohl man gerade tätig ist und die Dunstabzugshaube noch braucht.
Ja. Es gibt seltsame Ausnahmen. Ne? Es gibt zum Beispiel, wir haben so ein Rollbrett, worauf die Kinder, also aus dem Baumarkt, worauf die Kinder im Wohnzimmer immer hin und her fahren. Wenn wir beim Abendessen sitzen und meine Tochter mit diesem Rollbrett am Tisch hin und her rollt oder gegen das Tischbein donnert, das ist, ich habe wirklich schon richtig harte Verbote ausgesprochen, weil ich das nicht ertragen kann. Und das ist aber so scheinbar willkürlich. Ich kann das nicht festmachen, warum mich manche Geräusche nerven und manche gar nicht.
Gibt es so Geräusche, die du so ganz eklig findest? So klassisch wie Finger auf Kreide? Nee, wie heißt das?
Finger auf Tafel.
Auf Tafel. Kreide kann ja auch manchmal so quietschen oder Gabel auf dem Teller oder sowas.
Nee, bin ich auch empfindlicher. Ich weiß, das ist früher auch in der Schule, dann gab es manche Leute, die haben sich beschwert über so ein leises Fiepen oder lieber, oh, was ist das? Oh, das habe ich immer nicht so.
Okay.
Nee.
Also ich habe das nochmal reflektiert und festgestellt, dass es in meinem Leben einfach wirklich sehr, sehr, sehr wenige Momente der Stille gibt. Das eine ist natürlich, wenn man schläft, und das andere ist, wenn ich lese. Und darüber, also natürlich auch manchmal, wenn man arbeitet, aber auch, also wenn man so konzentriert arbeitet, wenn man irgendwas vorbereitet, wenn man viele Mails schreibt, wenn man irgendwas, keine Ahnung, Administratives wegheftet oder so, dann ist es ja meistens auch still, aber dann hört man ja trotzdem nochmal Geräusche vom Flur oder Leute kommen rein oder man geht selber raus und hat dann trotzdem, man kriegt ja so das Leben sozusagen mit, also richtig still ist es da auf jeden Fall nicht, trotz Einzelbüro. Aber also deswegen würde ich das nicht dazu zählen. Deswegen sind diese beiden Momente schlafen, und ich sage bewusst schlafen und nicht einschlafen, und lesen die einzigen wirklich stillen Momente in meinem Alltag. Und schlafen kriegt man nicht mit, und lesen, ja, ich versuche es und schaffe es eigentlich auch jeden Tag zu lesen, aber manchmal auch nicht. Und dann bin ich einfach von früh bis spät dauerbeschallt.
Ja, und ist das, glaubst du, dass das ein Problem ist, oder bemerkst du das nur und denkst, es könnte ein Problem sein? Also hättest du gern mehr Stille in deinem Leben?
Na, ich sehe das gar nicht von der problematischen Seite. Ich frage mich so ein bisschen, warum? Also warum habe ich so doll diesen Impuls, immer irgendwas laufen zu haben?
Das geht, ja, also ich kann dir sagen, dass ich früher habe ich jahrelang eigentlich keine Möglichkeit ausgelassen, keine Musik zu hören. Mhm. Also ich habe einfach immer, wenn ich zu Hause war und auch wenn ich unterwegs war, permanent Musik gehört.
Ja, ja, und jetzt ist es bei mir halt Podcast oder Hörbücher oder Musik, also irgendeins dieser Dinge.
Es gibt
oder
Leute, die lassen immer den Fernseher laufen, wenn sie zu Hause sind, egal ob sie gucken oder nicht, dann läuft immer der Fernseher.
Ja. Das ist doch irgendwie eigenartig und seltsam, und das ist doch bestimmt menschlich gesehen nicht so angelegt.
Es ist bestimmt nicht so angelegt. Also es war auf jeden Fall in der frühen Vergangenheit nicht so. Ich weiß nicht. Und ich bin auch auditiv gar nicht so wahrnehmungsfähig. Also ich bin viel visuellerer Typ als,
weiß ich nicht, kann ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt nicht unbedingt da einer heißen neuen Sache auf der Spur sind, sondern ich glaube, dass so in diesem ganzen Selbstoptimierungswahn der letzten Jahre hat sich jetzt ja auch total on vogue geschafft, dass man meditiert. Also meditieren ist ja so ein Ding. Wenn man, also man kann schwer durch Instagram durchscrollen, ohne mindestens eine Person meditieren zu sehen oder Meditationsübungen empfohlen zu bekommen oder Meditationspodcasts empfohlen zu bekommen. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass das so ein Bedürfnis ist, mal von dem hektischen und schnellen und kurze Aufmerksamkeitsspanne und Dauerbeschall wegzukommen. Also
ich habe ja neulich schon gesagt, wann kommt endlich die richtige Gegenbewegung? Aber klar, es gibt ja schon die hunderttausenden Artikel, die genau sagen, Aufmerksamkeit nimmt ab. Die Leute können nicht mehr fokussieren, sie können sich nicht mehr konzentrieren. Alles ist zu schnell, immer kürzer, neue Impulse, nächste Sache. Das ist halt das Scrolling, und nicht umsonst werden Videos immer kürzer, und nicht umsonst ist TikTok entstanden als Kurzvideo-Ding. Mhm. Und dann gibt's natürlich so Gegenbewegung und dann Untersuchungen und Studien und sagen und dann Coaches und Beratungen und Selbstoptimierungsgeschichten. Ich weiß nicht. Ich würde denken, wenn Leute sich schlecht fühlen, wenn sie nicht einschlafen können, du vorgestern, wenn sie unzufrieden sind, wenn sie schlapp sind, dann geht man auf Spurensuche. Und dann kann es sein, dass man sich zu wenig bewegt, dass man sich falsch ernährt, dass man zu viel Doomscrolling macht.
Zu viel Doom spielt.
Zu viel Doom spielt, dass man irgendwie nicht ausgeglichen ist. Und ich würde immer solche Sachen nicht präventiv machen, sondern sich selber beobachten, wenn es einem schlecht geht, und gucken, woran kann es liegen und was kann man ändern.
Und dann kann man es probieren.
Also Dinge so obsessiv zu tun, und das machen ja auch viele, weil es gut für einen ist, ist, glaube ich, nicht gut für einen.
Na, das würde ich nicht so ultimativ sagen, weil ich glaube
schon. Ich habe obsessiv gesagt.
Ja, ja, aber es gibt ja zum Beispiel auch ganz klare, entweder bewusste oder unbewusste Suchtverlagerung. Also wenn man wirklich irgendwie in einem Suchtabhängigkeitsverhältnis von vielleicht irgendwelchen Substanzen ist und die dann absichtlich weglässt und um diesen Suchtdruck zu bekämpfen, obsessiv werden bei anderen Dingen.
Ich rede jetzt nicht von suchtkranken Personen. Ich rede jetzt von all den Leuten, die irgendwie suchen oder auf der Suche sind oder anfällig sind dafür, gesagt zu bekommen, du musst dich so ernähren, dich so bewegen, dich so verhalten, deine toxischen Beziehungen sein lassen, achtsam sein. All diese ganzen vielen Trends, die es gibt, aufsaugen und sich zu eigen machen in der Hoffnung, weiß ich nicht, glücklicher zu sein, ausgeglichener zu sein, länger zu leben. Ich würde dem inneren Gefühl ein bisschen vertrauen und dann handeln, wenn irgendwas schief ist und nicht so viel präventiv handeln. Aber that's just me.
Yes. Das ist, glaube ich, auch der eigenen Philosophie von dir immanent, dass es eben nicht als Empfehlung für alle anderen gilt. Dafür gibt es Life-Coaches. Und davon hältst du nicht viel. Und deswegen kannst du keiner sein. Auch wenn du es Gegenteil
ja, irgendwie bin ich einer. Habe ich ja gerade. Ich war ja gerade
allein. Du hast es ja doch trotzdem abgerundet mit That's just me. That's
just me. Das würde ein Life-Coach niemals sagen.
Richtig.
Denn das würde seine ganze
genau. Also, Geschäftsgrundlage. Mach das. Aber musst du eigentlich auch nicht. Also das war jetzt mein Weg. Aber wäre mal vielleicht was Neues. Der ehrliche Life-Coach. Die Bräuchten Brüder, die ehrlichen Life-Coaches.
Honest Trailers, Life-Coach. So, wir rasen hier auf die 2 Stunden. Ach nee, wir hatten eine Pause. Aber ja, trotzdem rasen wir auf 21 Uhr zu. Ich habe heute noch was vor. Ihr seht mich auf twitch.de/diebeleuchtetenbrüder, wie ich Half-Life Black Mesa spiele.
Oh, und weil es einfach so gut passt, sucht doch wirklich mal bei Interesse nach Die Beleuchteten Brüder Life is Strange, weil du da ein... Wie lang war das Video?
Weißt du's 15 noch? Minuten oder so, oder 20 sogar, also ziemlich lang. Eins der längsten Videos. Ein Mensch, 100 Games, Life is Strange und Ein Mensch, 100 Games, Life is Strange Before the Storm
ja.
Sind 2 Videos von den auf dem Kanal der Beleuchteten Brüder von mir, wo ich über diese Spiele rede.
Ja, und das ist wirklich sehr interessant, dass auch wenn man vielleicht nicht so viel von Videospielen versteht oder sich nicht dafür interessiert, wenn man irgendwie trotzdem Interesse an so Storytelling hat, sagen wir es mal so. Ich meine, Menschen lieben Geschichten, ne? Immer schon. Deswegen.
Ich habe das meinem Schwiegervater, der keine Ahnung von Videospielen hat, geschickt, weil der Interesse daran hatte, was ich so mache. Der war ganz begeistert von dem Video. Und ich kann das monitoren. Ich kann gucken, nach der Veröffentlichung dieser Folge in den nächsten 7 Tagen, wie viele Leute dieses Video angeguckt haben. Also,
haben wir auch einen moralischen Druck aufgebaut. Wenn da 0 Klicks
dabei sind, dann weiß ich genau, was ich von unserer ZuhörerInnenschaft zu halten habe.
Aber das ist voll gut, weil weißt du, das ist jetzt auch ein bisschen wie so Marktforschung, weil wir daraus ablesen können, ob jetzt wirklich vielleicht Leute sich gar nicht dafür interessieren, worüber wir reden. Also, dass wir diese Themen dann zukünftig auslassen, wie...
Aber es ist auch schon viel verlangt, wenn du einen Podcast hörst, hinterher dir so ein 20-minütiges Video auf YouTube reinzuziehen.
Das stimmt. Klickt doch alle mal kurz rein, gebt ein Like und dann man könnt ihr auch wieder ausmachen. Oder lasst das mit einem Like, aber man sieht ja auch, wenn jemand kurz guckt und dann abbricht.
Man sieht das auch, wenn jemand kurz guckt und abbricht.
Wir haben euch im Blick.
Cool. Das ist ein Experiment. Wir sind die Beleuchteten Brüder, wir treffen uns zum Lachen und ihr seid mit dabei.
Wunderbar. Ich bin ganz selig aktuell.
Schön.
Ich bedanke mich
Heute wünsche ich dir viel Schlaf.
Ja, wird nicht 8 Stunden. Ja, nee, schaffe ich nicht. Aber ich bedanke mich bei dir, mein Lieblingscomedian, Top 3 deutscher Lieblingscomedian. Geht doch zur nächsten Show, wenn Benny wieder auf Tour geht und sein witziges Comedy-Programm präsentiert.
Ich nehme die Wahl an.
Ich bin dabei. Nein. Gut, vielen Dank. Wir hören uns bald wieder und sagen bis dahin, gehabt euch wohl.